keinen Campingplatz hier. Wie oft denn noch?
Als Maul, du Scheißfotze!
Sag mal, kann dieser Typ eigentlich einen normalen Satz sagen?
Frank. Contenance.
Tales von Support, neue Folge. Herzlich willkommen im April. Meine Wenigkeit ist hier am Stissel, der zahnschmerzgeplagte Dennis. So, dann haben wir noch den verschlafenen Nils.
Das ist richtig.
Das ist richtig. Und den geschundenen Stefan. Tag auch.
Guten Tag.
Ja. Heute haben wir gesagt, wir beschäftigen uns mal wieder mit Jahreszahlen und wir sind, in welchem Jahr sind wir gelandet? 1993.
In der Mitte.
In der Mitte? In der Mitte von was?
Ja, wir haben 92 schon gemacht, wir haben 94 gemacht und jetzt sind wir in der Mitte gelandet.
Boah.
1993.
Ja, am Anfang war ich ein bisschen irritiert und habe gedacht, hatten wir nicht schon 93? Und da ist mir aufgefallen, nein, hatten wir ja noch nicht. Und deswegen, ihr habt recht, wir machen heute die Nummer mit der 1993er Kiste.
Genau, wir hatten so sehr 93, dass ich erstmal zwei Alben rausgesucht habe, die 94 kamen.
Und 2003. Und vorgestern.
Und vorgestern.
So ist
das. Ich wollte halt aus dem Rahmen brechen.
Es war natürlich auch nur eine Prüfung, ob du aufpasst. Ne?
Ja, absolut.
Es sind immer nur Prüfungen, natürlich. Genau. Das ganze Leben ist eine Prüfung.
Ja, wollte ich gerade sagen. So, boah.
Das ganze Leben ist eine Prüfung.
Um Gottes Willen. Ja, 1993. Ich weiß nicht, wollen wir direkt starten oder wollt ihr nochmal so ein bisschen erzählen? Weil wir ja eigentlich auch immer gesagt haben, dass wir uns ein wenig auch über Dinge unterhalten, die in letzter Zeit passiert sind und so. Irgendwelche Shows. Besonderheiten, sonstigen.
Ja, also ein besonderes Event hat ja stattgefunden, was wir beide zelebriert haben, aber Nils überhaupt nicht zelebriert hat.
Ich überlege gerade, was meinst du denn jetzt? Gestern?
Nein.
Nein?
Nein.
Ach so, ah,
es gab da
ja,
so ein Datum, das wir beide zelebriert haben.
Verdammt, richtig, am 20. März war was, ne?
Da war was.
Richtig, da hatte ich Geburtstag, ne?
Richtig.
Stimmt, und der Nils hat mir mal wieder nicht gratuliert.
Schon das zweite Jahr in Folge nicht.
Habe ich dich schon wieder verstanden?
Ja, hast du. Danke dafür.
Ohne Scheiß, ne?
Ja, schön.
Ich hätte ja gedacht nach letztem Jahr, dass du dir das in den Kalender einträgst.
Nee, hat er nicht. So, und jetzt? Nils nimmt sein Handy und dann trägt er jetzt meinen Geburtstag ein. In meinem Beisein, bitte. Nein, aber... Alles gut, Nils, du weißt, ich nehme dir das nicht übel, aber wir mussten jetzt ein bisschen warten, das einfach mal in den Ring zu hauen.
Weißt du, was das Schlimme ist?
Ja.
Ich hab's da drin stehen tatsächlich.
Das siehst du, aber wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Ja, war mal von Freitag und dann war wieder Chemotag. Ja, alles klar.
Ja,
ja, okay.
Ja, alles gut, vergeben und vergessen.
Es tut mir leid.
Ach du, mal alles in Ordnung. Ne? Ich weiß um deine Situation.
Das knabbert jetzt wieder am Nils. Eieieiei.
Nein, alles Taco, um Gottes Willen. Aber da mussten wir einmal kurz ansprechen. Richtig, genau, da habe ich jetzt selber nicht mehr drüber nachgedacht. Stimmt.
Aber die Schadenfreude, die der Dennis die letzten Tage versprüht oder nach seinem Geburtstag versprüht hat, der war mal so, weißt du, wer sie nicht gemeldet hat?
Der Nils.
Aber das sag ich dem auch nicht. Und du auch nicht. Das will ich dem im Podcast sagen.
Genau, wenn wir die nächsten Aufnahmen machen. Ja, gut, aber hey.
Bei jeder Probe, ich habe dann auch gefragt, hat der Nächste sich dann nochmal gemeldet? Nein.
Nee, da kam nichts.
Ich habe jetzt drei Hinweise, drei Tage vorher, wäre ich jeden Tag erinnert, dass ich den gratuliere. Oh
gut. Ach, du immer alles Taco.
Ich muss mal gucken, ich bei Amazon vielleicht schon Geschenke ordern kann, die dann nächstes Jahr automatisch
so, direkt
zugestellt werden.
Gut. Nein, aber wir wissen ja alle um deine Situation, um eure Situation und ganz ehrlich.
Das ist zwar keine Ausrede, aber...
Nee. Ich werde direkt bei Florop so einen schönen so Oma-Blumenstrauß für nächstes Jahr bestellen.
Aber weißt du, ich liebe Rosen.
Kann man bei Florop dann auch so Blumen bestellen, die von jemandem überbracht werden mit einem Gedicht oder mit einem Song da?
Also,
das wäre geil. Steht so an der Tür. Und sind Sie Herr Becker?
Ja. Ich hätte dann gerne einen, der so spricht wie von Police Academy, weißt du?
Der Zed.
Der müsste dann das Gedicht aufsagen. Ja. Weißt du?
Also huch. Ginny Gin macht eine Maschine.
Der war der dritte Teil.
Und Jojo brüllt so hoch, dass selbst der müde Furz fällt auf des Häuptlings Lendenschutz.
Hab ich letzte Saison geguckt, die ersten vier Teile, ey. Ah, ist das schön. Ab dem fünften wird's sehr schwach, aber wir driften ab.
Der fünfte ist Miami Beach, ne?
Ja, Auftrag ja. Miami Beach. Da der ist der.
Der ist gar nicht mehr so gut.
Nein,
ohne Mahoney.
Genau, da ist der Mahoney-Ersatz dabei, der aber tatsächlich charismatisch eigentlich eher.
Geht so ist. Ist das nicht auch ein Baldwin-Bruder?
Ja, richtig, das war einer von den Baldwin. Ich glaube, der siebte oder achte oder so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist bei
der unbekannteste.
Ich weiß ja, also der Ur-Baldwin, also der hat auf jeden Fall so seinen Samen ordentlich verteilt da in Hollywood. Sind die eigentlich alle von der gleichen Frau? Oder ist das irgendwie so, ich weiß das nicht.
Soll ich jetzt nachgucken?
Nein.
Okay, gut.
Nein, auf gar keinen Fall. Aber wir kommen jetzt wieder zurück in dieses wunderschöne Jahr 1993 und wir haben uns überlegt, dass jeder von uns drei Alben aussucht, ob jetzt gut, schlecht oder wie auch immer, die aus dem Jahr 1993 stammen und die wir dann jetzt an dieser Stelle dann dementsprechend einfach mal so, ja, besprechen.
Ich gucke aber gerade auch mal so, was für Kinofilme oder was für Filme in dem Jahr rauskam.
Das war ein starkes Jahr, ne?
Da waren ein paar echt gute, also ich würde es mal Klassiker nennen dabei, ne? Also hab gerade hier gesehen, auch zum Beispiel Nightmare Before Christmas kam auch 93 raus. Hätte ich
auch schon ewig.
Tim Burton?
Ja,
Tim Burton.
Schindlers Liste, Jurassic Park.
Oh.
Und täglich grüßt das Murmeltier.
Oh, mein Lieblingsfilm. Einer meiner Lieblingsfilme, ja.
Phil?
Falling Down, auch großartig.
Der ist von 93?
Der ist von 93, ja.
Nein.
Ja, ja.
Krass, ey, ich eher so.
Also Philadelphia ist auch von 93.
Ach, Tom Hanks, ne?
Auf der Flucht.
Ja. Tommy Lee Jones. Harrison Ford, ne?
Harrison Ford.
Harrison Ford. Demolition Man ist von 93.
Oh, was ist das denn? Ist das Klopapier?
Er weiß nicht, wie die drei Muscheln funktionieren.
Aber da soll es ja auch irgendwie noch einen neuen Film geben.
Ich bin mal gespannt, wie sie den Twist machen.
Ich habe Angst, ehrlich.
Demolition Man neuer?
Ja, also nicht ein Remake, sondern
einen zweiten Teil.
Einen zweiten Teil.
Mit Snipes und Stallone.
Lebt der Snipes noch?
Ja.
Ach, krass, Mann.
Der hat doch auch
bei Wolverine und Deadpool.
Ach, genau,
Deadpool,
der hat den Blade wieder gemacht.
Der
hat den Blade gemacht.
Die Firma auch von 93, ne?
Boah, habe ich nie gesehen.
Die Grisham-Verfilmung, ne?
Ja.
Die Grisham-Verfilmung, ne? Ja.
Mit Tom Cruise.
Ja.
Ja, da waren da so einige, ne? Die Last, Firma, die
Last
Akte.
Last Action Hero, auch von 93.
Oh, boah, ja. Last Action Hero.
Und Hot Shots, der zweite Versuch.
Von wann war der erste Versuch? Der war, glaube ich, irgendwie 91 wahrscheinlich, ne?
Ja, der wird halt...
Zwei Jahre vorher, glaube ich.
Die haben relativ schnell, glaube ich, hintereinander stattgefunden. Vielleicht auch 92, weiß ich nicht. Habe jetzt aber keine Lust nachzugucken.
Gut. Ja, aber guck mal, da war ja ein ereignisreiches Jahr mit dann doch tatsächlich wirklich guten Film.
Jurassic Park habe ich sogar im Kino gesehen damals.
Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, wann ich den Film das erste Mal gesehen habe.
Aber ich glaube
VHS oder so.
Aber ich glaube, ich habe den auch im Kino gesehen.
Ja. Nee, ich habe den auch VHS irgendwann mal gesehen, meine ich. Und ich weiß, dass ich damals mit einem Schulkollegen zusammen, da haben wir uns noch über Falling Down unterhalten und täglich grüßt das Murmeltier. Aber ich habe das beides tatsächlich jetzt nicht ins gleiche Jahr.
Boah, ich hätte den tatsächlich nicht so alt jetzt geschätzt, dass er echt so alt schon ist.
Täglich grüßt das Murmeltier.
Tatsächlich,
ist der geiler Film.
Ja.
Ned Ryerson?
Wenn er da an der Straße kommt und der immer dann auch in diese Pfütze reitet.
Ja, natürlich.
Ja.
Der Beste ist, wieder da am Straßenrand sitzt und dann wartet, dass der Geldtransporter, sie dann halt im Weg gehen. Der Wind kommt von links, ein Auto von rechts. Oh, hallo, guten Morgen. Drei Schritte, Auto. Großartig. Richtig, richtig guter Film. Gut, aber wir wollen weg von den Filmen hin zu den Platten. Und ich würde vorschlagen, wir starten mit Nils.
Mit mir?
Ja.
Okay.
Was hast du uns mitgebracht, Feines, um den Stefan zu ärgern? Weil also, ich weiß...
Nee, gar nicht so.
Ach ja, komm, so die eine Platte weiß ich, da wirst du wahrscheinlich die Ohren angelegt haben und
also
schon alleine...
Also erstmal hatte ich herausgesucht, hatte ich ja Emperor Nightside Eclipse gesagt und sagte so, und dann Stefan so, aber die ist von 94, ich so, ja, stimmt. Dann hatte ich gesagt, ach, dann nehme ich die Mystery Stone Satanas. Ach, die ist auch von 94. Und dann dachte ich so, dann nehme ich die Pure Holocaust von Immortal. Aber das ist so, das ist jetzt aber auch nicht so, die ist zwar cool, aber das ist nicht die stärkste.
Nee, überhaupt nicht.
Und ich fange jetzt auch nicht mit, dass ich die Dead Zum Enger war von Bursum nehme. Also dementsprechend habe ich mich dann entschieden, die erste Platte war dann Moment, wo habe ich es da? Dass ich mich für eine Platte aus dem Hardcore entschieden habe, weil ich der Meinung war, dass diese Platte für diesen ganzen New-Schooligen neuen Hardcore der 90er total wichtig war, auch wenn das nicht die beste Platte dieser Band war. Aber es war das Debütalbum Looking Glass Self von Snapcase.
Genau, siehst du, und das habe ich total verbimmelt, weil ich bin noch immer bei der Emperor geblieben.
Echt? Großartig.
Ja, gut, aber dann gehen wir rüber zu Snapcase. Alles klar, die kenne ich auch.
Ja.
Also zumindest die ersten drei Tracks, die habe ich noch im Ohr. Danach wurde die, glaube ich, so ein bisschen uninteressant.
Ja, aber erzähl doch mal, wie die für dich stattgefunden hat in 93, beziehungsweise die wird dann ja wahrscheinlich auch...
Die hat tatsächlich für mich gar nicht stattgefunden, 93, weil ich zu
die hast du erst später.
Die habe ich tatsächlich erst später, weil meine Hardcore-Zeit deutlich später erst angefangen hat mit 15, 16.
Okay.
Also ich habe tatsächlich mit der Progression Through Unlearning habe ich angefangen mit Snapcase und habe ich von da aus dann rückwärts gearbeitet über die Steps EP zu der Looking Glass Self. Also ich war da, zu der Zeit habe ich gerade so mit dem Metal so ein bisschen angefangen, aber 93, es war auch wie 92 schon fast noch so ein bisschen vor meiner Zeit, muss ich sagen. Also die Platten, die ich auch heute mitbringe, die höre ich halt in Retrospektive sozusagen.
Also, okay, genau, da hast du dich dann zurückgearbeitet.
Genau, richtig. Aber so ein paar Eckdaten dazu, also wie gesagt, die kam 93 auf Victory Records raus, das war auch eine so der ersten großen Veröffentlichungen auf Victory Records. Ja, was ist das für ein Genre, ne? Das war halt newschooliger Hardcore, der halt so leichte Metal-Gitarren-Einflüsse hatte.
Ja, auf jeden Fall.
Und halt wegging halt von diesem oldschooligen Touch, wo halt auch Earth Crisis und Integrity weggegangen sind. Relativ melodische, fast clean Vocals. Also sehr auch high-pitched und sehr
wütend.
Ja,
stimmt, richtig.
Ne? Und waren aber deutlich auch rhythmisch komplexer als so dieser klassische New York Hardcore zu der Zeit halt. Ne? Mhm. Also die waren schon, also leider ist das mit der Sound dem Songwriting nicht gerecht, muss ich sagen. Also das Songwriting war für damalige Verhältnisse echt was Besonderes schon im Hardcore.
Also ich muss ja gestehen,
Du hast reingehört, ne?
Ja, klar. Ich habe die Platte hat für mich gar nicht stattgefunden, weil ich ja auch so eigentlich nichts mit Hardcore groß an der Brause hatte. Ich habe später mich dann nochmal irgendwann ein bisschen mehr mit Hardcore auseinandergesetzt, aber für mich hat halt Hardcore eigentlich nicht stattgefunden, so wirklich. Außer vielleicht Madball und Sick of It All. Die beiden schon, weil die halt irgendwie nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal hatten und auch so mit so Pioniere in dem Bereich waren. Die aber ja tendenziell auch eher eigentlich aus dem punkigen Hardcore kam.
Und deswegen war ich immer Team Sick of It All.
Und weil die deutlich punkiger waren, definitiv, ja. Madball hat ja immer schon eine etwas metallischere Schiene mit drin gehabt. Darum haben die mir auch tendenziell ein bisschen mehr zugesagt als Sick of It All. Aber das waren halt so die für mich in frühen Jahren auch an Hardcore stattgefunden haben. Ansonsten habe ich ja kaum Hardcore gehört. Insofern, die Snapcase kannte ich gar nicht. Und die ist halt einfach schlecht gealtert.
Vom Sound her, ne?
Vom Sound, aber auch vom Songwriting her hört die sich so langweilig an.
Ja, die ist halt noch nicht erwachsen, ne? Das muss man einfach auch
aber
sagen.
Aber das
ne?
ist halt auch einfach eine Sache, wenn du jetzt halt einfach sagst, 30 Jahre zurück, wo andere Musik aktuell war, hatte die einen anderen Impact als jetzt 30 Jahre später, ne? So, also da brauchen wir uns nicht drüber
zu fragen. Also wenn du sowas heute bringen würdest, dann würdest du halt niemand mit dem Ofen hervorlocken halt, ne?
Ja, außer so ein paar Nostalgiker, die dann vielleicht nochmal so diese alten Vibes aufnehmen und das halt mit ihrer eigenen alten Hardcore-Zeit verbinden und das dann cool finden. Aber, also ich fand die schon wirklich, ich will nicht sagen schwer zu hören, aber die hat keinen Spaß gemacht zu hören. Aber ich glaube zu verstehen, was man vor über 30 Jahren daran cool fand, als sie rauskam und was man damit verbunden hat.
Man muss aber auch sagen, dass sie so ihren richtigen Signature-Sound ja auch erst ab der EP, ab der Steps halt auch entwickelt haben. Ne? Also diese typische Sugar-Sugar-Gitarre mit der Frickel-Frickel-Gitarre.
Das weiß ich überhaupt nicht.
Okay.
Also das habe ich schon gar nicht mehr gehört. Sorry. Da war ich raus.
ja, also wie gesagt, das war so, weil ich wollte mal was, was nicht Metal war, halt so reinnehmen. Und ich hatte tatsächlich auch erst überlegt, was hatte ich denn noch überlegt? Genau, die Siamese Dream von Smashing Pumpkins hatte ich noch.
Oh, ja,
überlegt.
Ja. Shiro Rock. Genau. Nee, war da drauf? Ist
boah, ich glaube nicht.
Auf der Siamese Dream muss ich jetzt mal gucken.
Ich glaube doch.
Ja? Boah, weiß ich nicht mehr. Aber,
aber die Siamese Dream, die war auf
jeden Fall großartig. Das war ja das zweite Album, ne? Ja.
Ja.
Wir weichen mal wieder etwas vom Thema. Aber, ja.
Aber das macht nichts.
Snapcase, was ist das eigentlich?
Ja. So. Genau. Gehen wir mal weiter. Also wie gesagt,
ich habe doch noch gar nichts dazu gesagt.
Ja, dann leg mal los. Reingehört hattest du, ne?
Wie, ja, klar. Ja. Klar. Ich kenne die Platte auch von früher und das war, glaube ich, auch so das einzige, erste und letzte Snapcase-Album, was ich gehört habe.
Ach so, krass. Okay.
Ja, ja. Wir haben zu dem Zeitpunkt immer auch viel mit Leuten aus Schermbeck so Kichelner, Schermbeck und so weiter mit so Leuten abgehangen, die ja sehr, sehr tief in der Hardcore-Szene halt verwurzelt waren. Und irgendwo wurde dann die Platte bei mir auch halt eben reingespült. Und ich kann mich eigentlich nur an die ersten zwei, drei Tracks erinnern. Incarnation war das, irgendwie Drain Me oder? Mhm. Ne? Und also die finde ich... Ja, also fand ich damals super. Ich glaube, heute finde ich die auch noch gut, weil ich habe jetzt tatsächlich auch nicht mehr reingehört, ne, weil ich von Emperor ausgegangen bin.
Er hat einfach den kompletten Dialog von uns ausgeblendet.
Mache ich öfter. Deswegen,
absolut
sorry.
Berechtigt.
Ja, finde ich auch. Deswegen sorry, aber wie gesagt, das Album, ich weiß, dass damals, wie gesagt, die ersten zwei, drei Tracks, die fand ich richtig gut und danach ging das für mich halt eben auch einfach bergab. Warum auch immer, kann ich noch nicht mal beschreiben. Weiß ich nicht, wie die Songs dann danach waren. Aber irgendwo waren die für mich, glaube ich, nicht catchy genug. Zumindest damals, weiß ich
nicht. Nicht ohne Grund sind die ersten beiden Songs entweder als Doppelsong oder halt Incarnation. Halt, glaube ich, immer im Liveset halt drin gewesen. Ne? Weil,
okay, hast du die mal live gesehen?
Ich habe sie unzählige Mal in der Zeche Karl gesehen. Ich habe die bestimmt dreimal in der Zeche Karl gesehen, glaube ich.
Ja, interessanterweise waren die ja damals mit Surface unterwegs.
Ja, ja,
ne?
Die Show habe ich auch gesehen damals mit Surface.
Ach, guck mal.
Ja,
genau. An dieser Stelle nochmal viele liebe Grüße raus an Ruben. Ne? Also wir hatten ja gestern auch nochmal so ein bisschen gequatscht.
Ach so, die haben auch gestern da gespielt, ne?
Ja, Ruben hat mit seiner, genau.
Ja, ja, ja,
Ruben
genau.
Hat ja mit seiner neuen Combo da gespielt. Im Übrigen sehr gut. Naja, auch da nochmal dickes Lob. Ne? War richtig cool.
Ja.
Und ich weiß ja gar nicht, ob der Ruben noch dabei war zu einem Zeitpunkt, als sie mit Snapcase auf Tour waren. Oder war da Toddy schon dabei? Ah, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren Surface damals mit denen unterwegs, das weiß ich. Da habe ich mal irgendwelche Plakate gesehen. Und
das war aber, glaube ich, dann zur Progression-Zeit. Also das war ja so das Album von denen halt, mit dem die halt unterwegs waren, meine ich.
Das Album danach oder das Album davor?
Das Album danach.
Okay, keine Ahnung.
Also das, worüber wir jetzt sind, ist das Debütalbum von denen.
Ah, okay.
Dann kam die Steps-EP.
Okay.
Und dann kam halt das Progression-Album. Okay. Genau.
Boah, du bist so schlau, Nils. Tut mir leid. Sorry, das ist genau in einer Phase gewesen, wo, ja, wie gesagt, solche Dinge an mich herangetragen wurden. Ich aber tatsächlich nicht aktiv.
Also namentlich natürlich bekannt und man kannte den Schriftzug, man hat auch die Leute mit den Shirts gesehen, also ja, war präsent, ja, definitiv in der Zeit, ist aber musikalisch völlig an mir vorbeigegangen. Also ich habe auch die gehört, wie gesagt, ohne die gekannt zu haben. Ich kenne einzelne Snapcase-Songs aus der späteren Ära, aber die habe ich, glaube ich, zum ersten Mal jetzt wirklich in Vorbereitung auf den Podcast hier gehört. Und also man merkt der einfach die 30 Jahre an, ja, ja, und wahrscheinlich auch, dass es halt das Debüt ist. Absolut. Und nicht der stärkste von, absolut, denen an Material.
Du merkst halt, dass die wirklich in den Jahren danach unglaublich viel besser geworden sind, was Songwriting halt angeht. Und Komplexität.
Ja, komisch, weil ich habe so von anderen Leuten irgendwann mal gehört, dass das Album danach gar nicht so gut gewesen sein soll.
Also sorry, aber ich finde, das ist eine totale Müllaussage. Also,
ey, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Also
ich,
ist, halt, kann mich ist daran, ja, immer Geschmackssache. Ne?
Ja, ich weiß aber, dass damals viel darüber diskutiert wurde. Mhm. Über das Album, was, also das Nachfolgealbum. Also da kann ich mich dran erinnern. Also zumindest in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, ja, wo dann die Meinung sehr, sehr geteilt war. Ich die Platte aber gar nicht gehört habe, weil zu dem Zeitpunkt hat mich das Original null interessiert. Ja. Na, deswegen. Was hast du denn als nächstes für uns mitgebracht, Nils?
Das nächste, was ich mitgebracht habe, das Album wurde im August 93 veröffentlicht auf Roadrunner Records.
Oh.
Und war tatsächlich das erste Roadrunner-Album mit Goldstatus.
Mm.
Und es hat eine Band veröffentlicht, die in Brooklyn beheimatet ist. Ja. Ausführender Produzent war Joss Silva.
Ja.
Und wir sprechen.
Du musst noch ein bisschen tiefer.
Geht leider nicht. Ich bin leider genau, nicht so groß wie Ziel.
Und es war das Debütalbum von Barry White auf. Genau, wir reden über Barry White. Nein, wir reden über die Bloody Kisses von Type O Negative. Und ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Also Black Number One, Christian Womb, Summer Breeze. Also ich würde mal sagen...
Summer Breeze war ein Cover.
Summer Breeze war ein Cover von Seals and Crofts, glaube ich. Mhm. Besonderheit bei diesem Album ja, dass es verschiedene Varianten davon gibt.
Jo.
Ich habe tatsächlich zu Hause gesehen, dass ich das Album habe, also das Digipack, wo nicht Kill All the White People drauf ist.
Nein?
Nee. Da ist dann Suspended in Dusk drauf. Das ist ja auch nochmal so ein 8-Minuten-Schmonzetten-Moped.
Ja.
Nicht mein Lieblingsalbum von denen.
Aber October Rust ist wahrscheinlich. Ja,
October Rust ist mein Lieblingsalbum, aber ich muss sagen, die haben nie ein schlechtes Album gemacht.
Nein.
Und natürlich ist auf dem Album sind eigentlich, da ist kein schlechter Song drauf.
Nee. Nicht einer. Das ist großartig.
Da ist, du hörst da noch so ein bisschen das alte Carnivore, hörst du immer noch da drauf. Das ist immer noch rotziger.
Ja.
Das ist immer noch punkiger. Da ist ein bisschen crusty noch drauf.
Da ist aber auch mit richtigem Schlagzeug gespielt. Ich glaube, After October Rust hatten wir doch, meine ich.
Hieß es am Ende, dass sie programmiert haben. Ja, genau. Ja,
meine
ja.
ich. Ob das wirklich so war, keine Ahnung.
Wurde so erzählt, ja. Aber wurde auch nie wirklich so richtig bestätigt. Also wenn ich jetzt sage, der October Rust war mein Lieblingsalbum, direkt dahinter läuft halt bei mir dann die Bloody Kisses. Und direkt danach ein nächstes und direkt danach ein nächstes. Also meiner Meinung nach kein schlechtes Album.
Nee.
Aber das habe ich ja auch nur retrospektiv gehört, weil ich ja eigentlich auch erst mit der October Rust halt angefangen habe. Aber was man so auch so immer gelesen hat und so, war das schon ein Ding damals, als das Album kam. Ne?
Also, ja. Das war absolut präsent in der Zeit. Ne?
Totale
war,
Messe. Die totale Messe.
Ja. Also ich bin damals überhaupt nicht warm geworden damit. Ich habe die auch nie gehört. Ich habe die Platte jetzt mal wieder gehört in Vorbereitung. Wie gesagt, hat halt nie so richtig für mich stattgefunden. Wenn du in der richtigen Stimmung bist, finde ich die Platte wirklich cool. Ich mag die auch dann. Aber das ist keine Platte, die ich regelmäßig oder viel hören würde. Also da sind super Songs drauf, die haben auch so ihren ganz eigenen Style, die haben ihren ganz eigenen Vibe. Alleine halt auch dieses Übersteuern der Gitarren so diesen ganz eigenen, diese ganz eigene Tonalität drin. Das ist so
der
ganz.
Der hat hier auch seinen super krass verzerrten Bass mit Octava
drauf. Wobei dieses Verzerrte. Erinnert mich ein bisschen an dieses, wie heißt nochmal hier von der Macintosh, die andere Band, die der da nochmal gemacht hat?
Wallenfire,
dieses massiv über Distortion, einfach,
aber
es geht nur bis 10, aber die haben noch die mehr.
Die 11.
Genau. Ich finde die Platte cool. Das wird niemals mehr für mich, weil ich die halt nicht in der frühen Phase für mich mitgenommen habe und die mich da gepackt haben, wird Type O niemals für mich diesen Status haben, wie es für ganz viele hat, und das weiß ich auch. Aber ich finde die Platte trotzdem, genau auch wie die October Rust, das sind halt zwei Platten, die, wenn du in der richtigen Stimmung bist, die geben dir richtig viel. Die sind geil ohne Ende. Trotzdem keine Mucke, die ich regelmäßig hören würde. So ist halt einfach gut und ich weiß auch genau, wie gut und ne, aber ich glaube, hätte ich einen anderen persönlichen Bezug dazu, würde das anders aussehen. Ne? Aber ich habe die in der Phase, wo die halt so gehypt waren, habe ich halt alle mit den Type O-Shirts gesehen, alle haben es gehört und ich habe reingehört und dachte, nee, ich höre andere Mucke gerade. So, ja, ist halt.
Okay.
Das war halt damals nicht, das hat mich damals nicht gepackt.
Ja, man hat auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, also ich habe die durch einen Kollegen aus der Berufsschule bekommen.
Ja.
Oder, ja, das war aber auch gar nicht. Das war die October Rust, das war später, oder war das? Ich überlege gerade. Auf jeden Fall hatte ich die Bloody Kisses und ich weiß, das war so die Zeit, Als ich eigentlich auch nicht viel für so eine Art von Musik übrig hatte eigentlich. Aber da war auch gänzlich neu. Also die Bloody Kisses war, glaube ich, zu Anfang eher so eine Platte, die man hinter vorgehaltener Hand gehört hat. Als guter Metaller. Ne? Weißt du, so dieses...
Habe ich
mal gesehen. Ne?
Ja, aber du hattest ja schon auch... Also tendenziell würde ich sagen, waren die Leute, die vorher halt auch so... Richtung Gothic oder Richtung EDM oder Depeche Mode oder sonst was, die so in die Richtung Mucke gehört haben, die fanden dann auch sowas gut und das hat da gut stattgefunden. Aber die wirklich aus dem Metal, Thrash Metal, Death Metal, sonst was kamen, war das ja schon deutlich ruhigeres Material, ja,
und romantisch. Ne?
Und hatte ja auch immer so leicht diesen, kannst du auch mit deiner Freundin hören, Charakter. So, und
welche Platte legst du für deine Freundin auf mit 15, 16?
Ja. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ne? So, das hat halt einfach, ich glaube, zumindest in der Bubble, in der ich mich befunden habe, hat das nicht so wirklich stattgefunden und für mich hat das halt auch nicht stattgefunden.
Pete Steele hätte geantwortet, da lege ich natürlich eine Platte von den Cocteau Twins auf.
Ja, ja. Der Typ war auch wahnsinnig. Nee, aber wie gesagt, für mich ganz ehrlich, Oktober Rust und die Bloody Kisses teilen sich bei mir Platz 1 von mein Typo-Ranking. Und du hast recht, Nils, die haben nie ein schlechtes Album rausgebracht. Auch Origin of the Feces oder Slow Depart, was vorher halt eben war, fand ich auch großartig. Da war noch mehr Carnivore drin. Aber wie gesagt, die Bloody Kisses alleine, diese unglaublich dichte Atmosphäre, die dieses Album hat, weil das ist ein Album, das kannst du von vorne bis hinten durchhören. Genau. Und ich glaube, du musst es auch in einem durchhören.
Ja.
Weil es ineinander läuft. Das ist, ja, ich kann es kaum beschreiben.
Also, positiv, dass du so eine richtige Wellenbewegung halt, so durch das Album durch, ne?
Ja, absolut. Deswegen, also totaler Knaller. Für mich noch immer eins meiner absoluten Lieblingsalben. Ich höre die Platte immer wieder.
Ja.
Boah, ich kann nicht sagen, in welcher Frequentierung, aber.
Regelmäßig.
Auf jeden Fall regelmäßig. Absolut. Was hat er als nächstes auf Scheibe?
September 93. Tatsächlich mein Lieblingsalbum dieser Band. Und das dritte Album, ne? Ja. In Utero, Nirvana.
Boah.
Sag ich hier nur jetzt schon mal, wenn ich es gleich vergesse habe, an den Zukunfts-Nils, wenn du diese Playlist machst, ich pack da auf jeden Fall Rape Me drauf.
Ja.
Ja, was soll ich dazu sagen?
Schwieriges Album.
Das klingt total verkopft. Wir machen jetzt alles richtig extra undergroundig, um zu zeigen, dass wir nicht Mainstream sind.
Total.
Aber trotzdem sind da so geile Songs drauf, ne?
Vor allen Dingen ist ja, wenn man sich so auch die Produktion anhört, die ist ja
fast live.
Genau, die haben das ja richtig zurückgefahren, aber ich habe irgendwann mal gelesen, dass die für die Single-Auskopplung, war da Touch Shape Box und Rape Me, haben die, glaube ich, dann nochmal die Produktion, gerade für die beiden Songs, nochmal ein bisschen geändert irgendwie was. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Ich glaube, die wurde doch damals hier von dem Steve Albini oder so produziert. Genau. Der war ja sowieso eher bekannt für ruppige Produktion. Und ja, die wollten im Grunde genommen ja komplett wieder weg vom Mainstream. Ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt hat Nirvana bei mir so gar nicht stattgefunden. Aus ganz einem, weil ich glaube, das war so die Zeit, als irgendwie alle Nirvana geil fanden. Oder so dieses, ne, also ich kann mich nicht mehr so genau dran erinnern, aber ich weiß, dass es eine Zeit gab, als jeder Flanellhemden und Nirvana-Shirts trug und ausgelatschte Converse. Was jetzt nicht irgendwie böse klingen soll, aber das war dann für mich persönlich dann ein bisschen zu viel. Ein bisschen zu viel Hype. Wie gesagt, die Nevermind, großartiges Album. Ich liebe die Platte bis heute. Ich liebe auch die Bleach. Oh, die Platte... Weiß ich nicht. Die ist mir zu sehr gewollt wieder weg vom Mainstream.
Ja, die ist, die ist total verkopft.
Ja, total. Die Bleach war ja, die war ja einfach nur roh.
Ja.
Einfach nur abgrundtief asozial und die Nevermind sehr auf den Punkt. Und das Album war dann irgendwo, ich glaube, die haben wieder versucht, zurück zu ihren Wurzeln zu gehen.
Wobei ich echt sagen muss, Heartshaped Box ist schon richtig.
Ja, ist ein guter Song, aber so im Gänze die Platte.
Aber in Gänze die Platte ist scheiße. nennen wir es. Ja, nennen wir es so beim Namen. Also da sind 2, 3 wirklich, wirklich gute Songs drauf. Heartshaped Box, Rape Me sind wirklich gute Songs. Aber da ist halt auch wirklich viel.
Oh, Apologies ist auch noch ganz
geil. Ja, der ist auch auf jeden Fall noch gut, ne? Aber ansonsten ist das halt echt so. Oh, ich möchte einmal nochmal zeigen, dass wir wirklich total traurig und depressiv sind und wir auch wirklich underground sind und wir wirklich so. Die hat nicht mehr dieses Freie, was eine Nevermind also, oder eine Bleach hatte, ne? So, wo die noch so sehr ja, halt einfach das gemacht hatten, wo die. Also die Stimmung wirkt da aufgesetzt bei der Platte, finde ich.
Ja, das meine ich ja.
Und es wirkt
verkopft.
Genau, Ding, und es wirkt alles irgendwie so konstruiert. Und trotzdem sind die 2, 3 Songs da drauf wirklich extrem gut, aber der Rest auch extrem scheiße.
Ja, und du merkst einfach auch so diesen Konflikt, den die damals hatten. Ich meine, Kurt Cobain, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau.
Wie viele Jahre später hat er sich die Kugel gegeben?
Das
Jahr danach?
94. Ja, das Unplugged-Album und dann,
genau. Haben nur noch MTV Unplugged und das war's dann.
Genau,
ne?
Ja. Richtig. Oder war Unplugged vorher? Nee.
Nee, ich meine, Unplugged
war danach,
glaube ich, der letzte. Heartshaped Box war, meine ich, auch noch mit auf der Unplugged drauf.
Ja, weiß ich gar nicht, ey.
Meine, oh, ja.
Ja, nee, genau, die muss danach gewesen sein.
Muss danach gewesen, ja. Bitte ans Mikro, Nils. Schwierig. Also wie gesagt, die Platte, ja, du merkst einfach so, dass glaube ich, die Band in so einem, ja, in so einem, ja, ich glaube, die wussten einfach nicht, wo die hin wollten. Weg von diesem ganzen Mainstream, zu viel. Und ich habe irgendwann mal ein Interview mit dem, oder ja, von dem Dave Grohl irgendwie gelesen, in dem er halt auch gesagt hat, dass die von diesem kommerziellen Erfolg, den die Nevermind hatte, auch gar nicht, da sind die gar nicht mehr klargekommen. Und wenn du bedenkst, ich meine, Kurt Cobain, sorry, aber da war ein gottverdammter Junkie.
Ja,
das hast du nicht vergessen. Ja, ey, der Typ, der war auch am Ende im Gelände eigentlich. Und ich finde, das hörst du der Platte auch an.
Ja, das hörst du auf jeden Fall der Platte an.
Ja, und du hörst halt eben
auch, dass der auf der letzten Rille läuft.
Ja, ja, und ja. Du hörst der Platte auf jeden Fall auch an, wie gesagt, dass das Label, ich glaube, die waren auch super unzufrieden damit und die haben dann, ja, wie gesagt, auch, ich meine, die beiden Songs oder sogar 3 nachbearbeiten lassen und ich weiß nicht, also schwierig.
Ja.
Schwieriges Album, also für mich.
Und andersrum, nach MTV Unplugged ist halt ein unfassbar gutes Album.
Ja.
Ja.
Also da haben die wirklich richtig einen rausgehauen, nachdem das Ding eigentlich, ich will nicht sagen Flop war, aber schon im Gegensatz zu den Sachen davor.
Ja gut, verkauft haben sie trotzdem wie Scheiße. Ne?
Absolut, ja. Absolut. Aber für mich trotzdem mit Abstand das schwächste Album von denen. Mit Abstand.
Ja, und wenn du bedenkst, gerade das Unplugged-Album. Wie viel MTV Unplugged-Alben kennst du sonst noch so? Da gibt's ein paar.
Ja.
Da gab's ja wirklich ohne Ende.
Welches Pearl ich auch noch, und welches ich auch wirklich fantastisch finde, ist von den Fantastischen Vier. Ja,
das ist richtig gut.
Dann ist ja,
haben die das nicht sogar auch in der Balver-Höhle gemacht?
Ja, das haben die auch in der Höhle gemacht, genau.
Ja, aber wenn du bedenkst, es gab ja eine Zeit, da war wirklich MTV Unplugged, MTV Unplugged, ja, MTV Unplugged, R.E.M. und
wie glaube, R.E.M. war auch richtig gut, meine ich.
Ja, richtig. Die da hatte der Sänger hier, It's the End of the World as We Know It. Mhm. Da hat er den kompletten Text irgendwie auf dem Zettel da gehabt und abgelesen, weil er den nicht mehr auswendig
ist. Ja, das weiß ich.
Ja, ziemlich gut. Ja. Pearl Jam haben ja auch,
war auch richtig
aber
geil.
Aber Nirvana hat zu dem Zeitpunkt tatsächlich mit dem Unplugged-Album, ich glaube, absolutes Statement gesetzt.
Ja, da war schon das so ein Master-Dinge-Ding, ne?
Richtig,
ja.
Und da haben die wirklich nochmal einmal MTV, also gerade dieses Unplugged-Format, dem haben die nochmal so einen richtigen Schuss nach vorne gegeben.
Also für mich ist das mit der Nevermind, die halt so diesen Impact hatte von, boah, was ist das denn jetzt gerade, was ich da sehe, hat halt die MTV Unplugged für mich halt so. Das ist das Nirvana-Dingen. So, ich finde diese Stimmung, die da auch die ganze Zeit, so diesen Grunge durch und durch, den die da halt durchreichen, das Dingen war halt einfach großartig. Aber nochmal die Platte, ich will nicht sagen, die hätten sie sich sparen können, weil da halt auch wirklich 2, 3 gute Songs drauf sind, ne? Aber.
Naja, die haben sich damit ja auch was gedacht, als sie die gemacht haben, ne?
Aber das ist schon
wirklich. Man weiß nicht was, aber ja, die haben sich was gedacht.
Ja,
nein, ist ja wirklich so. Du kannst ja bis heute, glaube ich, ist schwer, wirklich schwierig nachzuvollziehen, warum die dieses Album so gemacht haben, wie die es gemacht haben. Auf der einen Seite natürlich weg vom Mainstream und diesem ganzen kommerziellen, klar nachvollziehbar. Aber dass die dann wirklich, boah, das so hart dann durchziehen.
Also für mich einfach keine gute Platte, Punkt. So. Gut. Und das, obwohl ich Nirvana halt auch, trotz dass das auch nicht meine Mucke war, aber das war so groß in der Zeit, als die waren.
Da bist du halt nicht drumherum
gekommen. Und die haben ja ein komplett eigenes Genre mit ein paar anderen Bands, die dann natürlich auch noch kamen. Ne? Aber,
naja, man muss mal sagen, das war auch so eine Band, die auch die ganzen Kids bei sich zu Hause im Regal stehen hatten, die sonst nichts von solcher Mucke gehört haben.
Genau.
Auch Leute, die sich dann eine Green Day-CD geholt haben später.
Ja, oder du hattest immer so Phasen. Du hattest ja auch Anfang der 90er, als Metallica
so schwarz. Das Team, Offspring und so was, weißt du?
Ja, boah, krass. Ja. Aber da war tatsächlich eine sehr, sehr, boah, wenn du bedenkst, ich meine, nimm mal so einen Song wie Self-Esteem oder nimm mal so eine Band wie Nirvana oder schau mal Green Day, When I Come Around und wie sie alle heißen, die ganzen Songs.
Ja, Basketball.
Genau, da waren ja eigentlich so Songs, wo dann gesagt wurde, so, alles scheiße, ne, eigentlich könnte man sagen, wir Kids aus den, ich sag mal, 80er, 90er Jahren sind irgendwie so manisch-depressiv gefühlt.
Yeah.
Und heute hörst du dir die Musik an, da sind die alle geil.
Yeah.
Ne, also, ist einfach anders. Es ist anders. Und ja, ich glaube auch schwer nachvollziehbar für die Leute, die irgendwie mit der Zeit nichts an der Brause haben.
Absolut, ja. Aber nochmal, ich glaube, das ist halt einfach, weil die halt auch so ein eigenes Genre geprägt haben und das nochmal so eine ganz eigene, ja auch wirklich eine Bewegung halt verursacht haben. Also diese Grunge war ja nicht nur Musik, das war ja auch so diese...
Das war die letzte große Revolution in der Rockmusik, danach kam irgendwie nichts mehr.
Also eine doofe Frage, wir haben schon so oft darüber gesprochen und das sagen ja auch immer da draußen, ne, dass der Grunge halt in den 90ern halt den Metal zerstört hat, ne?
Mhm.
Ist das, also ich finde es eine völlig schwachsinnige Aussage, aber für mich klingt das immer so, als wenn viele etablierte Metalbands damals aus einer gewissen Kreativlosigkeit das immer als Ausrede genutzt haben.
Ich weiß nicht, also ich glaube die Musik, also du hattest ja, also die meisten, die ja Grunge gehört haben, da waren ja keine Metalheads.
Richtig, genau.
Wir sind ja, du hast ja nicht gesagt so, ach, ich höre jetzt kein Metal mehr, ich höre jetzt Grunge.
Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Findest du denn, dass zu der Zeit keine Metalbands da waren, die irgendwas Gutes gemacht hätten?
Doch, natürlich gab's die,
ja. Ja, also wer spricht davon, dass die uninspiriert oder nicht fähig waren?
Aber das ist ja immer so diese klischeehafte, überfliegende Aussage gewesen, weißt du?
Das ist Quatsch, aber du hast Metal halt immer im Underground gehabt. Und du hast ein paar Bands gehabt, die sich aus diesem Underground in den Mainstream gearbeitet haben. Sieh dir Metallica an, die heute Stadien füllen und sonst was, Welttourneen fahren und Millionäre sind, weil sie alles vollballern. Dann hast du heute so Bands wie Slipknot, Electric Callboy und weiß nicht was, die halt auch die Massen ansprechen. Und halt große Dinger voll machen. Und du hast trotzdem die kleinen Bands wie Dying Fetus, meinetwegen, um jetzt mal irgendeine Band zu nennen, die halt für verhältnismäßig kleine Gagen, obwohl die so lange da sind, so viel Output in ihrer Zeit hatten, hochprofessionell arbeiten, richtig geiles Zeug machen. Die können sich den Arsch abspielen und die werden nicht die Kohle kriegen, die Metallica oder sonst was bekommen. Du hast halt immer Genres gehabt, die halt nicht die Masse ansprechen. Und Grunge hat halt einfach eine Bewegung angesprochen, hat viele Jugendliche im Bereich von 12 bis 18 Jahren ganz massiv angesprochen, die halt in so einer jugendlichen, ich muss mich selbst finden, ich weiß nicht, wo ich gerade stehe, ich bin vielleicht auch unzufrieden, depressiv, unglücklich. Ob's
so wie Jugendliche halt sind.
Ja, ob es der Liebesherzschmerz ist, ob's ich weiß nicht, wo ich hinhöre, sonst ist, was, politisch, sozial, genau, gesellschaftlich, was auch immer.
Hormone.
Genau. Ja, es ist, es ist halt einfach alles durcheinander in der Zeit und die haben sich da halt verstanden gefühlt. Mhm. Und dass du damit eine ganz große Masse ansprichst und du mit den anderen Dingen, wo einer sich vielleicht über ein spezielles Thema auskotzt, allein schon durch das Thema, bist du beschränkter in dem, was du ansprichst.
Ja.
Die Musik ist deutlich härter. Nicht jeder kommt mit dieser Härte zurecht. Mhm. Viele sagen ja auch, boah, wie kannst du dir so ein Geballer anhören? das macht einen doch wahnsinnig. Und ich denke mir so, nee, das beruhigt mich, das finde ich entspannend, das finde ich angenehm zu hören. Ich mag es, wenn er die Double Bass mit 200 als Teppich drunter rollt und andere fühlen sich gestresst dadurch. Dafür habe ich halt, wenn ich eine Psalm 69 höre, von dem Elektrozeug, dass ich dann denke, boah, da kriege ich gleich ein Herzklabaster. Das ist halt, weißt du,
Steffen, hör dir doch mal die Downward Spiral an.
Schlaganfall. Schlaganfall, genau. Ja, nein, aber weißt du, das ist halt einfach, du kannst halt nicht so eine Aussage treffen, das ist Äpfel mit Birnen vergleichen, bin ich der Meinung. Du kannst halt nicht sagen, das hat den Metal kaputt gemacht, Metal hat woanders stattgefunden.
Ja, aber es hat tatsächlich einige Bands verändert. Das Ganze drumherum, weil die gemerkt haben, jetzt
weil die Erfolg haben wollten.
So, genau, das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber du hast recht. Die wollten ja auch ein bisschen was vom Kuchen haben. Also,
du hast ja immer, die sind dann eifersüchtig, weil die sich
haben wir jetzt über diese eine Megadeth noch gesprochen, ne?
Warum verdienen die auf einmal so viel Geld damit? Und die sind jetzt auf einmal da und alle interessieren sich.
Wir machen das schon seit über 10 Jahren.
Und wir machen seit über 10 Jahren Mucke und wir verdienen nichts damit. So, wie unfair ist das denn?
Genau, richtig. Und da kommt dann dieser komische Zottel auf die Bühne, dieser Kurt.
Der kann doch nicht mal richtig Gitarre spielen.
Ja, dann spielt er seine 2 Akkorde, der Drecksack, weißt du, und dann singt er mit dem Weltschmerz in der Stimme und alle finden das geil.
Ja.
So, toll. Und ich habe eine Spandex-Buchse an und komme aus dem Glamrock. Super. Nein, da waren einfach Welten, die aufeinander getroffen sind. Also, das ist einfach so.
Ist halt einfach, ich sag mal, das Grundverständnis, was da war. Und ich denke, dass da viel Eifersucht auch mit durchschwang von denen, die dann gesagt haben, oh, die machen uns ja alles kaputt. Nee, machen sie nicht. So, ihr habt halt euch ein Nischenprodukt ausgesucht, weil ihr selber Spaß daran hattet. Ja. Jetzt habt ihr das zum Beruf gemacht. Jetzt müsst ihr davon leben.
War zufällig ein paar Jahre sehr erfolgreich damit.
War ein paar Jahre okay. Und jetzt müsst ihr halt gucken, wo eure Kröten herkommen. Jetzt gibt's 2 Wege. Entweder du bleibst deiner Linie treu und verdienst halt nur ein paar Kröten. Oder du veränderst dich und verkaufst dich und verdienst da mehr. So, in dem Moment haben wir uns schon mehrfach drüber unterhalten, wo du das zum Beruf machst, funktioniert das anders.
Ja, klar. Halt bist du halt auch die Nutte deines Geldes am Ende.
So sieht das aus.
Ja. So wie alle. Lohnarbeit.
Ja.
Und du kannst natürlich, also unabhängig davon, ob das jetzt eine konstruierte Band ist oder nicht, du kannst natürlich Glück haben, dass du mit deinem Hobby, mit der richtigen Mucke, weil das genau das ist, was du machen willst, einfach einen Nerv triffst und dann ist dein Business auch das, was du wirklich machst und dich nicht für verändern musst. Aber auch da wirst du dich ab der 2., 3. Platte weiter verhuren. Und ist halt einfach so, weil du dann halt Dinge machst, die funktionieren, du bewusst deine Musik auch darauf ausrichtest, dass sie funktioniert, weil du merkst, das und das läuft gut, das und das läuft nicht so gut. Also mache ich eher die Sachen, die gut laufen, weil ich ja Geld damit verdienen muss. Und natürlich fängst du dann an, das als Business zu erarbeiten. Dann sagst du halt, ey, ich muss die und die Längen haben, damit das bei Spotify gut läuft. Ich muss die und die Hooks haben, damit das funktioniert.
Du darfst ja auch nicht vergessen, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Wir reden vom Musikbusiness, nicht von Musikspaßveranstaltung. Also ist nun mal so, deswegen. Aber komm, lass uns jetzt mal Stefan, zu deinen Dry-Platten rübergehen, mal lieber Herr Stefan.
Ja, ich habe so viele Sachen in 93 gesehen, dass ich mich echt, also ich habe dir ja was überlassen, wo ich halt, weil ich halt gedacht habe, das musst du einfach haben. Weil
muss ich haben, von meinem Seelenheil.
Weil ich dich halt lieb habe, habe ich gedacht, das, darf ich dir nicht wegnehmen.
Ja, ich weiß.
Also ich sag mal, die erste, und da ärgere ich mich ein bisschen, dass ich heute Morgen nicht dran gedacht habe, nochmal in den Keller zu gehen, weil ich weiß, dass ich die Box noch habe.
Du erzählst jedes Mal, keiner von uns hat sie jemals gesehen. Du erzählst uns immer nur,
legendäre Box.
Ich werde sie abfotografieren und euch ein Foto schicken. Kannst du auch gerne dann bei Insta posten.
Die Büchse der Pandora geöffnet.
Wir reden 93 über die Chaos AD von Sepultura. Und ich habe mir die in einer Metallbox mit dem Sepultura S obendrauf, also so, wie nennt man das, wenn das so
Relief? Ja, ne?
Relief ist, glaube ich, noch was anderes, ne? Aber
wenn das so rausgehämmert ist, rausgedrückt, mit einem Kugelhammer.
Es hat gezogen, gedrückt,
ist mit dem Kugelhammer rausgeklöppelt.
Ich glaube nicht, dass das jemand von Hand getan hat.
Doch.
Damals wurde das noch so
gemacht. Damals wurde das noch so gemacht.
Von kleinen brasilianischen Kindern.
Mit CD drin, ein Poster war mit drin und eine Fahne war mit drin. Das weiß ich noch. Und ich habe mich so gefreut, dass ich diese scheiß Box bekommen habe. Ich weiß nicht mehr, wo ich die geholt habe, ob das in der Plattenküche war, ob das bei Karstadt war, ob das irgendwo bestellt war. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß bloß, dass ich stolz wie Oscar war, dass ich diese scheiß Box hatte. Und dann habe ich da reingehört.
Und du hast gedacht, was?
Nachdem ich ja vorher eine Arise und eine Beneath the Remains kannte. Genau.
Nils genau zeigt so gerade ein Bild von dem, ja, das ist doch ein Relief. Weißt du so?
Wenn man das so nennt.
Klöppelbox.
Klöppelbox.
Wenn da draußen metallische Handwerker da sind, wie nennt man das, wenn man da so eine Prägung rauskloppt?
Eine Prägung?
Ist das eine Prägung nicht einfach?
Eine Prägung? Ja, ich überlege gerade. Eine Prägung ist doch andersrum, oder?
Ist eine Konkavprägung eine, etwas anderes als eine Konvexprägung? Frage nicht in die Community.
Wer weiß das denn? Hat einer eine Ahnung davon, wie das funktioniert? Ich leider nicht.
Was mich gewundert hat, als ich mir die Tracklist angeguckt habe, ich bin mir nicht sicher, ob die CD, die da in der Box war, da war noch Policia mit drauf als Bonus.
Oh ja, kenne ich auch noch.
So großartig. Aber in der Tracklist so habe ich die weder bei Wiki mit Policia gesehen, noch bei
wird das
noch
wahrscheinlich bei die europäische Version.
Ja, 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 da war die europäische Version.
Ja.
Okay, weil ich hatte halt, also ich kann mich noch dran erinnern, dass da Policia mit drauf war.
Mhm. Ja.
Aber irgendwie habe ich das in den Tracklists nicht gefunden. Egal, auf jeden Fall, als sie rauskam, irgendwie, man musste ein bisschen warm werden mit der Platte, hatte ich so das Gefühl.
Stimmt, du hast recht, da ist Policia nicht drauf.
Weil ich, keine Ahnung, durch die Platten davor hatte ich halt irgendwie was anderes erwartet. Und dann, ich hatte halt beim Kumpel vorher die Arise und die Beneath the Remains gehört. Ich hatte die nicht, weil man war ja noch nicht so, dass man sich unendlich viele Sachen kaufen konnte und hat die irgendwie auf Kassette damals bekommen vom Kollegen. Der hat mir die freundlicherweise, wann hat damals diese TD Cage, ne, oder Sony Kassette, ich weiß nicht mehr genau.
TD K, ne? Maxel.
Ja, genau. Ja, Maxel, genau, die gab's auch noch.
Ja.
Und die habe ich halt gehört und das war so das, was ich erwartet habe, als ich dann diese Box bekam. Und dann fing halt Chaos AD an, ne, und so, oh, what, Refuse to Resist halt, ne, so der erste Song. Und ich habe so gedacht, das ist doch nicht, was ist denn da los, ne, so, also im ersten Moment total vor den Kopf gestoßen. Heute muss ich sagen, großartiges Album, letzte gute Sepultura-Album, weil danach die Roots, hat halt disco-mäßig stattgefunden, ne, mit Ratamahata und Roots, aber war halt kein gutes Album und danach ist das halt auch in der Ecke weggegangen, die einfach, ja, weiß ich nicht, mich nicht mehr gepackt hat. Ich habe die mal wieder seit langer Zeit wirklich komplett gehört. Ich habe sonst nur mal so punktuell einzelne Songs, die ich immer mal zwischendurch gerne höre. Einen spielen wir ja auch aktuell live, Slave New World. Ich höre immer mal wieder, Sepultura sind immer so einzelne Songs, die ich immer wieder mal anmache, weil ich halt dann einfach gerade in der Stimmung bin und Bock habe. Aber die Platte habe ich jetzt tatsächlich mal wieder so am Stück gehört, weil auch ich habe aktuell eher so, dass ich Playlists höre, wo ich immer so ein bisschen durcheinander höre. Und alles, ne? Also ich kann mich dran erinnern, wie ich die Platte gehört habe damals. So. Und die ist halt einfach... Das ist halt einfach schön, so als ich die am Stück gehört habe, auch so Songs wie Kaiowas oder so, ne? Einfach geil. Hat einfach Spaß gemacht, die zu hören. Ist eine geile Platte, aber als die rauskam, die ist so ein bisschen wie die Bleeding von Cannibal Corpse.
Ja, die muss zünden, ne?
Du verstehst die am Anfang nicht, wenn du von den anderen Sachen kommst und denkst so, oder eine Renewal von Creator,
ja, ja,
ne, die du dann halt hörst, wo du so denkst, oh, das ist aber nicht so wie vorher, das ist jetzt aber scheiße und fühlst dich erstmal vor den Kopf gestoßen. Und Jahrzehnte später denkst du so, boah, das war genau das Richtige, was die damals da gemacht haben. Und das war genau der richtige Schritt. Und das hat nochmal so genau das gebracht. Ganz ehrlich, wenn man sich so ein Inner Self von der Platte davor anhört, ne?
Ja, das war halt davor. Inner Self ist auf der Beneath the Remains.
Stimmt, auf der Beneath the Remains ist es, du hast recht. Aber dann hast du so Songs mit diesem stumpf E-Mosch und oder EF-Mosch, wenn du so willst, ne? Und das haben die da ja dann nochmal weiter zelebriert und nochmal weiter fortgeführt. Sind so ein bisschen von diesem Death-Metaligen Trash-Metal
halt
ein bisschen kommerzieller, kann man immer, ne, so, das war deren kommerzieller Durchbruch, so wie das schwarze Album von Metallica, nur in einem anderen Rahmen.
Ja, aber die haben ja Gaspedal nicht mehr so durchgetreten, sondern eher auf die, ich sag mal, Mittemponummern gesetzt.
Ja, aber die sind moschig ohne Ende und ich höre die einfach unfassbar gern auf Territory oder so. Ne? Das sind einfach Songs, da möchtest du auch was kaputt hauen, wenn du die hörst.
Finde ja, ich. Das stimmt wohl.
Und am Ende haben die auch 5 goldene Schallplatten gemacht.
Ja. Bei der Platte tatsächlich so auch wirklich interessant ist, dass die mit der Scheibe ja auch unheimlich viel so diesen späteren New Metal oder Modern Metal und wie der ganze Gedöns heißt, weil viele Bands, die dann irgendwann mal kamen, die berufen sich ja auch auf die Scheibe mit.
Ja, und ja. Ich sag mal, der Max ist ja auch nicht grundlos nachher dann da raus und hat Soulfly gemacht, weil er halt total auf New Metal in der Zeit stand und solche Sachen halt geil.
Das war ja der Weg mit der Roots halt, ne?
Das war halt der Weg dahin, ja. Das war mir dann halt auch zu viel. Die kam bei Roadrunner raus und Genre wird tatsächlich Groove Metal.
Wer hat die produziert? War das der Andy Wallace?
Ja. Andy Wallace, ja.
Deswegen,
das war, da packten die teilweise aber auch hier Machine Head mit rein und
Ja, ich weiß. Aber das war ja auch eine Roadrunner-Band, ne? Du hattest ja einige Roadrunner-Bands, da waren ja hier Sepultura, Machine Head, Biohazard, Tidewater.
Wir müssen dem Kind wieder einen Namen geben, wir müssen dem Kind wieder ein Label geben.
Ja.
Ich finde, das ist aber immer noch besser, als wenn du damals in den 90ern und 2000 eine Central Media Platte gekauft hast, da war dieser Aufkleber drauf für Fans von.
Ja, der Klassiker.
Genau. Diese Metal-Band ist für Fans von Metallica, Slayer und Cannibal Corpse und ist eine Schweden-Death-Band.
Genau.
In Indonesien haben die einmal Gold geholt.
Ja, tatsächlich, ja.
Und in den Niederlanden.
In Niederland.
In Niederland.
Ja. Fantastisch.
Also für mich großartig. Wie hat das für dich stattgefunden, Nils? So eher später dann auch?
Ja, tatsächlich. Ne? Auch auch retrospektiv habe ich jetzt nie so viel gehört, mochte ich aber sehr, habe ich mit der die Beneath the Remains habe ich gar nicht so groß gehört, die Arise habe ich noch viel gehört.
Okay.
Warum? Kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich glaube, das war eher so, weil dann hast du ja auch sehr viel die Alben gehört, die so Freunde um dich herum gehört haben und da haben dann zum Beispiel diese beiden Platten sehr viel stattgefunden. Und dann hast du die halt immer mitgehört. Ne?
Ja.
Deshalb Beneath the Remains habe ich tatsächlich gar nicht so viel aktiv gehört. Ja. Aber die, ja, klar. Ich habe die auch deutlich eher gehört als die Roots später. Ja. Die Roots, da kenne ich halt auch nur die Disco-Smash-Hits. Ne?
Ja. Ja, die auch nur vom Wegkennen. Also ich habe die überhaupt nicht, ich habe die nicht besessen, nichts. Nein.
Und doch, ich habe die Roots, aber ich glaub, 3-4 Mal gehört.
Nimmst du dich nicht dafür?
Na,
Nee, man hat erwartet, es könnte wie Chaos AD sein und war es aber nicht.
Ja, ich hab, glaube ich, gar nichts erwartet. Ich habe gesehen, Sepultura bringt eine neue Platte raus und dann kaufe ich die halt, ne?
Ja, genau.
So war dann irgendwo.
Das habe ich jahrelang bei Six Feet Under mir auch gedacht. Und es wird nicht besser.
Quietsch, 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 Papa Barnes. Ja. Wie gesagt, Chaos AD, schwierige Platte für mich damals, als sie rauskam. Im Nachgang, ja, Top-Album. Aber trotzdem für mich persönlich, ich bin immer noch absoluter Beneath the Remains und Arise Fan.
Ja, sind auch meine beiden Top-Platten, auf jeden Fall.
Ja, aber Chaos AD, trotzdem absolut wichtiges Album, gerade für die Zeit. Was hat er denn noch auf Scheibe?
Dann so ein Klassiker, der hier schwer zu bekommen war. Hammer Smashed Face von Cannibal Corpse, die EP. Oh, war ich stolz, als ich die hatte. Die gab es hier nicht zu kaufen, offiziell.
Da gab es auch diese Lehrerin aus dem Saarland, ne? War das nicht?
Irgendwer, die
angestoßen hat oder so. Ja.
Also auf jeden Fall kam die hier auf den Index und du hast die hier nicht bekommen. Und ich habe die dann irgendwie, ich weiß auch nicht mehr, ob ich die in Holland irgendwo herbekommen habe oder ich weiß es nicht mehr.
Gab ja nur eigentlich die Möglichkeit, Holland oder Österreich, ne?
Gesundheit.
Aber ich habe die als Single-Version gehabt. Ich habe die nicht als EP-Version gehabt. Also ich habe nur die 3 Songs drauf gehabt, bis Zero the Hero.
Ich wollte gerade sagen, dann war dann Hammer Smash Face, The Exorcist.
Hier vom Zero Possessed und Zero the Hero.
Genau, richtig. Und die Live-Tracks waren noch nicht drauf.
Und die EP hat ja noch die Live-Tracks mit drauf
gehabt. Genau, da waren da 3 Stück, ne? Zwei.
Fünf waren da, meine ich.
Ah ja, genau, ja.
Richtig. Und ich fand die Version von Zero the Hero einfach großartig. Bis heute. Ist einfach geil ohne Ende. Ja. Und Hammer Smashed Face ist halt einfach so ein brutal geiler Song.
Der ist halt einfach auch so tight in your face einfach nur. Das ist
die Blaupause für vieles, was danach kam. Ja. Einfach. Ja. Das ist ein großartiges Ding.
Ikonischer Basslauf.
Ja.
Ja. Ja, vor allen Dingen auch der Gitarrensound, dieser ultra gescoopte. Ich meine, auf der Butchered at Burst, da war dann noch ein bisschen mehr gescoopt tatsächlich, aber das war auch auf der Tomb of the Mutilated. war das halt auch absolute Messe, der Sound. Ja, da
war, das war halt einfach
Maß aller Dinge.
Egal, wenn es um Cannibal geht.
Wobei, nein, es war nicht das Maß aller Dinge. Das Maß aller Dinge, da kommen wir gleich noch zu. Was Gitarrensounds angeht.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, was. Aber kommen wir später zu.
Ja.
Nee, aber für mich, also die Hammer Smashed Face, da war halt einfach, man war sowieso total Cannibal obsessed, ne? Also das war halt
alles, was die gemacht haben, war geil.
Alles, was sie gemacht haben, war Gold in den Händen, wenn du die Platte bekommen hast, wenn du eine Kassette bekommen hast, wo was drauf war. Und dann kam halt die Bleeding, aber das ist ein anderes Thema. Und dann war man erstmal so vom Kopf gestoßen, dass man dachte, was ist denn jetzt los? Im Nachgang muss man halt sagen, leider auch extrem gutes Album.
Ja,
oder was heißt leider, ne? Aber zu dem Zeitpunkt, als sie rauskam, hast du so gedacht, boah, was ist das denn für eine Scheiße? 93 tatsächlich auch das Gründungsjahr von Six Feet Under. Da hat der Barnes angefangen, mit denen was zu machen.
93?
93. Also 94 mit der Bleeding war ja letzte Cannibal-Album von ihm, dann war er ja raus.
Ich hab gedacht, Six Feet Under wären erst im Nachgang.
Nee, ich hatte so bei, welche Bands haben sich 93 gegründet, da war auch Six Feet Under mit bei.
Interessant.
Rotten Sound auch 93 übrigens sich gegründet.
Ja.
Und was hatte ich noch gesehen? Papa Roach 93 haben sich gegründet.
Ach so, ganz wichtig.
Ganz wichtige Band. Nee, also insofern waren... also Hammer Smashed Face war für mich, alles was Cannibal gemacht hat, war halt irgendwie abgefahren, weil das halt auch einfach so gefühlt so drüber war.
Ich habe tatsächlich das erste Mal Hammer Smashed Face in Ace Ventura gehört.
geil.
Ja, aber nochmal, ne, das war halt einfach unfassbar, weil Cannibal auch einfach so, auch von dieser, wie soll ich sagen, von dem, was die gemacht haben, wie die gemacht haben, inhaltlich, Cover, Musik, das war alles so extrem zu der Zeit und ja, auch extremer als alle anderen. Auch die Eaten Back to Life, Butchered at Birth, guck dir die Cover an zu der Zeit, ne, dass die sich da Kinderleichen an eine Decke hängen und auseinanderpflücken, so zwei so komische Zombie-Viecher, die da noch so wirkliche so Schürzen anhaben wie in der Fleischerei, weißt du, und dann stehen die da vor so einem Tisch und nehmen da irgendwie. Das war so übel von dem, ja, was die da gemacht haben.
Guck dir nur mal das Originalcover von der Tube of the Mutilated an.
Unfassbar. Also ich kann verstehen.
War faszinierend als Blach, warst du davon einfach nur unfassbar fasziniert und ich weiß ja gar nicht, das war wie ein Unfall, du konntest auch nicht weggucken.
Ist so.
Genau wie mit der Musik, du konntest auch nicht weghören.
Die war einfach unfassbar. Ja, aber also für mich mit so, was Death Metal angeht, das krasseste oder die krasseste Band für mich in der Zeit. Also ich fand, die haben halt einfach Dinge gemacht, also gab noch andere, gab Death und gab noch, ne, gab auch andere krasse Bands, aber für mich war Cannibal Corpse so der Inbegriff von, das ist krasser Death Metal. Das war so das, für mich das krasseste zu der Zeit. So, die fand ich einfach unfassbar. Und bis heute alles von denen, also ich höre auch alles Neue, ist immer noch eine Band, die ich einfach liebe und gerne höre. Ja. Weil die halt auch einfach, und ich finde halt auch wenn ich die alten Sachen unfassbar gerne höre, aber ich finde, die Band hat halt mit dem Corpse Grinder Fisch auch einfach nochmal einen unfassbaren Schub bekommen. Ich persönlich mag die alten Platten auch total gerne und ich höre die auch immer noch total gerne. Aber ich finde halt, der Corpse Grinder Fischer hat die Band einfach so unfassbar viel besser gemacht. Ist einfach so. So, ja, ist meine Meinung, ne? So, da wird es auch andere Meinungen zu geben, aber das ist halt einfach so.
Gut, was hast du als nächstes denn dann hier?
Als nächstes habe ich noch was ganz Besonderes für euch ausgepackt. In dem Jahr ist die Def Jam und Blind von Clawfinger rausgekommen. Nein,
lassen wir das.
nein, nur Spaß am Rande möchte ich.
Ey, ich kam die 93?
Ja, möchte ich nicht drüber reden.
Puh, ich habe da gestern habe ich dann noch mit jemandem drüber gequatscht. Ich weiß nicht, wie war das Thema, kam, wir haben uns über neue Musik unterhalten und was man so im Vorlauf hat, was man ja immer so pre-ordern muss, damit man noch eine schöne Vinylfarbe kriegt und so weiter. Und da sagte diese Person, ich werde sie nicht namentlich nennen. Das heißt, weil dies ist ein sicherer Raum. Und diese Person sagte zu mir, ja, ich bin auch mal gespannt, ich habe ja die neue Clawfinger vorbestellt. Und ich so, was?
Ja.
Ui. Was hast du gemacht? Ja, ich wollte mal hören, die wird bestimmt super. Was?
Halb Clawfinger. Na, lassen wir das. Ne? Also,
nee.
Ich wollte es nur in den Raum geschmissen haben, weil die auch bei 93 mit dabei stand. Ansonsten, also waren wirklich noch ein paar Alben dabei, über die man hätte reden können. Ne? Ich finde auch Life of Agony, River Runs Red
total,
oder so. Ey, krasses Album, hätte ich auch drüber sprechen können. War auch sehr eigen, war auch was sehr Besonderes.
Unglaubliches Album. Ja. Unglaublich gut.
Ja, über die Covenant hatten wir schon gesprochen. Ja, die brauchen wir auch nicht nochmal. Ne? So, gab halt wirklich krasse Sachen in der Zeit. Aber für mich halt nochmal eine Sache, die irgendwie, ich weiß auch gar nicht, warum die sich so in meinen Kopf gebrannt hat, war von Morgoth die Odium.
Boah, das ist krass.
Ich hab die mir gekauft in Karstadt.
In der Karstadt hab ich gekauft.
Etage 1, bin so hochgefahren mit Rolltreppe, war da links in der Ecke und da hab ich gekauft, der Odium. Morgoth. Mein Gott, ey, es ist Sonntagmorgen und wir sind alle behindert.
Ja, vollkommen.
Also, ja, ich war bei Karstadt und hab mir da, also ich hab die Platte gesehen und ich kannte die nicht. Ich fand die aber irgendwie, ich weiß nicht warum, ich fand die...
Wahrscheinlich den Schriftzug.
Ich fand den Schriftzug geil, ich fand auch irgendwie so dieses Lila mit diesem Gelb und so, irgendwie hatte die was. Und ich finde halt, ich habe da jetzt nochmal reingehört und ich habe richtige Flashbacks so gehabt. Das war für mich so, ja, wieder zurückversetzt in so die Zeit, als du so 14 warst und sowas gehört hast, ne? Und ich finde die auch, die ist nicht schlecht gealtert. Mhm. Ich finde die wirklich gut, immer noch. Die hat ihre Momente. Ich finde vor allem halt auch den... Ich glaube, der Song selber heißt auch Odium, ne? Der so ein bisschen so dieses diese Melodie am Anfang.
Ich meine, ja. Mhm.
Und deutsche Band wusste ich tatsächlich gar nicht. Hab mich nie groß damit auseinandergesetzt. Aber ja, Odium selber, der Song, genau. Ich finde halt einfach, ich weiß, in was für einer Stimmung ich die Platte gehört habe. Ich weiß, wie ich bei mir im Zimmer gesessen habe.
Sofort Bilder da, ne?
Ja, sofort Bilder da. Und es ist jetzt nicht irgendein Album, das jetzt, wer weiß, wie einen großen Impact gehabt hätte oder so. Wobei, ich glaube, die hatten schon relativ großen internationalen Erfolg, auch für eine deutsche Band. Ist jetzt nicht irgendwie was total Wichtiges, glaube ich, in der Musikgeschichte.
Nee.
Aber die hat halt für mich persönlich, ich habe halt einfach diese Platte mir damals da gekauft, also als CD gekauft. Für mich hat die halt einfach in meiner Jugend stattgefunden und ich fand die halt einfach, die ist halt einfach hängen geblieben. Und auch wenn das jetzt nicht so so das große Aushängeschild ist, aber das war halt einfach eine Platte, die hat mich total begeistert. Ich habe die total gerne gehört. Ich habe die viel gehört. Ich habe, als ich die jetzt wieder gehört habe, so diese Flashbacks gehabt. Und für mich, als ich die Liste durchgegangen bin, der 93er Album, habe ich gedacht, über die...
Dann ist es.
Ja, und auch wenn die für euch vielleicht gar nicht stattgefunden hat oder total, oder total uninteressant ist, kann ich total nachvollziehen. Ist auch überhaupt nicht. Für mich war das halt so ein ja, wie soll ich sagen, das war halt so ein Coverkauf halt, ne? So stehst du halt, guckst du die an, denkst so, ey, das spricht mich an, das nehme ich jetzt mal mit und hab die gehört und fand die geil. So, und
ja, wobei, das war ja damals, hast du ja auch echt manchmal einfach Glück gehabt, wenn du einfach mal nach Cover gekauft hast.
Manchmal auch nicht.
Ich habe damals auch, also einer meiner Lieblingscoverkäufe war damals, ich kannte sie damals nicht, ich war da auch 14 oder so, da habe ich mir die erste Brutal Truth damals gekauft. Bei WOM, weil ich das Cover so geil fand.
Oh ja.
Und hab mir das zu Hause angemacht und dachte so, what the fuck?
Was passiert hier gerade?
Geil.
Ich verstehe das nicht.
Aber habt ihr beide, also du Morgoth gar nicht gehört?
Nee, tatsächlich gar
auch
nicht.
Auch überhaupt nicht gekannt wahrscheinlich?
Doch, vom Namen schon.
Ja.
Der Sänger hat ja...
auch Mark Grewe.
Wo hat der letztes Mal noch mal ein Projekt mitgesungen?
Ach, hier mit...
der war doch letztes Mal auf dem
Schirm. Mit dem hier vom Volbeat, dem Heini.
Ach stimmt, genau, bei den Dänen. Genau, richtig, da hat er
gesungen.
As in Hell, oder?
As in Hell, genau, As in Hell, genau, richtig.
Ja, irgendwie sowas.
Genau, da war der wieder aufgepoppt. Genau, deshalb kam er mir bekannt vor. Genau. Aber so aktiv gehört
nicht. Aber hat er nicht irgendwie auch noch, boah, nach Morgoth in
der hieß
die Band da.
Der hat noch irgendwas gemacht.
Irgendwie mit so einem Elefant da drauf oder sowas.
Bollywood, oder?
Bollywood, genau. Power of Expression, guck mal bitte nach. Ich meine, die hießen irgendwie so. Ich meine, da hat er auch gesungen.
Aber ich finde, auf der Morgoth hat er ganz schöne Obituary-Vibes, oder?
Der hat sowieso generell eine sehr markante Stimme für den Death-Metal-Bereich. Und ich glaube, das war auch das Einzige, was die Band tatsächlich auch ausgezeichnet hat. Weil der Rest, ohne da jetzt irgendwie...
Genau.
Ja, das halt irgendwie blöd klingt, aber...
Also, As in Hell, dann hat er ein Album mit Death Creation gemacht. Mit Morgoth hat er 3 Platten gemacht.
Ja.
Dann mit Demis Dawn hat der ein Album gemacht, kenne ich auch nicht, Leaper Colony und mit Power of Expression.
Ja, guck mal, haha.
Genau.
Das war auch so ein Käse.
Das wandelnde Lexikon, Dennis.
Nee, das, ich weiß gar nicht warum, aber das Album ist mir irgendwie hängen geblieben.
Aber Morgoth hat für dich auch nicht stattgefunden.
Boah, ich habe die Platten, tatsächlich. Ich habe damals die Cursed und die Odium waren aber für mich, das waren so Dinger, die sind nebenbei gelaufen. Hat keinen großen Impact irgendwie gehabt, fand ich für eine deutsche Band damals stark, für eine Death-Metal-Platte eher mau. So, weil also du hast einfach gemerkt, dass der Unterschied zwischen Cannibal Corpse und Morgoth oder generell...
Für die Zeit ja, aber wenn ich heute mir die Platte angehört habe, finde ich, hat die... das, was du heute als Oldschool-Death-Metal bezeichnest, diesen Groove des Oldschool-Death-Metals hat die halt einfach.
Ja, doch, die hat den Groove.
Ich habe da auch das erste Mal überhaupt mal reingehört, hast du absolut recht.
Na,
die,
so,
die hat dieses Feeling, total.
Genau, also von heute gesehen, wenn du heute über Oldschool-Death-Metal sprichst und jetzt nicht diesen Tech-Death harten, ne, finde ich, hat die genau diesen Vibe, den du halt auch mit dem verbindest, wenn du heute davon sprichst, so moderne Interpretation mit Frozen Soul oder sonst was. Und dann dir so die alten Sachen anguckst, die dieses groovige, moschige, das hatten die. Und das haben die gut gemacht. Aber für die damalige Zeit bin ich voll bei dir im Vergleich zu anderen Sachen. Aber ich fand, die hatten was, auch so durch den Song Odium selber mit diesem Melodiepart und so dieses schleppende und langsam aufbauende, was ich auch gedacht habe, könnte dir vielleicht sogar auch gefallen, weil es halt so ein bisschen dieses Atmosphärische auch mitbringt. Ne?
Also ich meine, das ist jetzt nicht negativ, aber ich habe da jetzt ich habe die jetzt einmal durchgehört, aber ich höre da nochmal rein, das war echt gefällig und das meine ich jetzt nicht negativ. Ne? Also das meine ich jetzt wirklich, auf ersten Hören fand ich die sehr, sehr gefällig.
Ja, naja, also ich finde auch, dass man da... dass man die auch heute noch irgendwie hören kann. Die ist nicht schlecht gealtert tatsächlich.
Da hast du vollkommen recht, ja.
Und ich finde die auch von der Produktion gar nicht so scheiße für heute gefallen. Also für ein 93er Album heute reinzuhören, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das...
nein, ey du, was soll ich sagen? Also klingt, aber da können wir vielleicht gleich nochmal irgendwie dann drauf zurückkommen, wenn wir über meine 93er Alben reden.
Die anders produziert sind, besser. Auch in anderen Studios produziert besser. Sind und halt besser. Einfach besser sind.
Genau.
In allem besser sind.
Punkt,
ja.
So, dann nimm deine Odium und mach damit Odium, Pompodium auf dem, du weißt was.
Podium. Auf dem Klodium.
Nein, es ist eine solide Platte, die für mich tatsächlich nicht viel stattgefunden hat. Generell eine Band, die nicht wirklich viel stattgefunden hat. Wo ich aber immer sagen musste, dass ich den Sänger sehr, sehr hervorragend fand und auch immer noch finde. Also der reiht sich da ein in die Riege mit John Tardy oder...
absolut, oder, ja.
Von Drun und so. Also der hatte immer eine sehr markante Stimme, die du sofort erkannt hast, unabhängig von dieser ganzen Soundkulisse, die mir persönlich, du hast recht, sehr, sehr groovig und sonstiges, oldschoolig, auch aus heutiger Sicht geil, aber nie hundertprozentig gut gefallen hat. Da habe ich mir eher Obituary angehört oder sowas. Weißt du, was ich meine?
Ja,
andere Baustelle,
anderer Sound. Ich glaube,
ich fand die immer ein bisschen zu harmlos. Weißt du, was ich meine? Ich fand die immer so, das war eine Band, wo ich mal gedacht habe, so, boah, da fehlt so dieser letzte Zacken an Aggro.
Ich weiß genau, was du meinst. Und ich kann das auch komplett nachvollziehen. Ich habe die Platte tatsächlich auch wirklich nur reingepackt, weil ich mir die damals geholt habe und ich damit einfach so was Persönliches verbinde. Wenn wir uns rein musikalisch über die Platte unterhalten, ist sie für das Jahr uninteressant. Im Gegensatz zu den ganzen anderen
Sachen. Ich wurde eigentlich vom Verkauf dafür interessiert, aber da weiß man nicht, ne?
Was
ist das? Na, so 7 bis 8.
7 bis 8 Milliarden.
Der Stefan hat eine.
Ja. Dann war vorbei. Das ist ja 32 Jahre Elektroingenieur.
So eine zarte Seele. Ja, aber das, wie gesagt, solides Album. Ich glaube, die Curse, die war vorher, die war von 91, oder? Kann das sein?
Hast du mich jetzt gefragt? Oder
war Nils, entschuldige, ich habe dich jetzt...
Oder Curse, Curse war davor, ja.
War das genau, ein Blick an mich, wo deine eigene Synapse ist?
Nils, weißt du, wo...
machen sollte.
Kriegst ja nochmal ein High Five.
Ja. Steht nichts zu bei.
Ja, also, komm, ist gut, mach mal einen Haken dran.
Ja. Die ist so. Auf Central Media übrigens auch erschienen.
Oh, ja?
Ja, Central Media.
Okay. Ja gut, die kam irgendwie woher?
Die Curse auch schon.
Ja, woher kamen die Typen? Ich weiß ja gar nicht.
Also er kommt ja aus Meschede, meine ich.
Ah, okay, ja.
Aber die haben...
Die waren alle relativ, alle Dortmund-based, glaube ich sogar. Also das...
Die haben alle, ja, alle Platten auf Central Media rausgekommen, ja, gut, ja, von denen.
Dann haut er auch hin, ne?
Ja, nee, aber also steht nichts mit bei. So, das ist... aber wo die herkommen, keine Ahnung. Nee, aber... Auch so nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt wieder zu den nächsten drei Platten kommen. Wir haben ja in dem Jahr noch ein paar krasse Sachen gehabt. Ne? Also ich fand zum Beispiel auch von Pearl Jam die Verses richtig, ja, richtig stark. Krasses Album, finde ich.
Daughter und so, ne?
Genau, ja, ja. Einfach, das ist halt mit diesem, was ist das da vorne drauf, Lama oder sowas?
Kamel oder so.
Kamel oder, keine Ahnung. Suffocation, Breeding the Spawn. Kam in dem Jahr raus.
I know, aber auch, ja.
Ja, ne, wie gesagt.
Leider untergegangen.
Total untergegangen, trotzdem.
Großartiges Material, aber scheiße produziert.
Das ist das Problem bei der Platte. Ne?
Ja,
das
Material, die Effigy so unfassbar fett, dann ja, die Breeding Spawn so irk und ja, dann kam ja, die Pierced und da haben die nochmal, ja, anderes Thema.
Aber ja, auch unfassbar gute Sachen. Gründungsjahr von Hammerfall.
Ja, was, ne, was soll man da sagen?
Ja.
Man darf auch nicht vergessen, dass da auch der Bodyguard-Soundtrack rauskam. Ne?
Oh,
ja,
der Bodyguard-Soundtrack. Ja.
Und natürlich aber auch eins meiner absoluten Lieblingsalben, die 36 Chambers von Wu-Tang Clan kam auch 93.
Okay.
Jetzt bin ich vollkommen überfordert, keine Ahnung.
Und die Undertow von Tool.
Ja, ich hätte...
93, echt? Okay.
Ich hätte,
und angeblich habe auch nicht auf meinem Schirm die Bat Out of Hell 2 von Meatloaf.
Oh, war das hier nicht mit Anything for Love? Und so?
Ja.
Ich hätte ja auch gedacht, Nils, bei dir sowas wie Immortal, Pure Holocaust.
Ja, hatte ich am Anfang oder, gesagt, ne? Hatte ich ja überlegt, aber dann bin ich ja nochmal umgeschwenkt auf jeden Fall.
Ja, oder Marduk, Ghost of the Unlight.
Ja, Marduk war ich aber nie so tatsächlich.
Ja, aber also... Wieder ein krasses Jahr, viele Sachen dabei. Crowbar, auch in dem Jahr. Also da waren schon ein paar krasse Sachen bei. Und so
Herbert Grönemeyer mit Chaos.
Und so richtig krasse, ja, Sachen kommen jetzt Head von
Away. Dennis. Nein, jetzt kommt Headway. What is Love auf Platz 2. Ganz
he
lange.
Hurt me.
Ja, ja. Follow Blondes, What's Up auf Platz 3. Ne?
Und boah, der lief aber auch wirklich hoch und runter. Ne?
Mr. Vane.
Boah.
Von Kalchenbeat oder Kalchabeat.
Kalchabeat, genau.
Kalchabeat. No Limit von Too Unlimited. Ne? Informer von Snow. There's und hier, no Whitney man, Houston, yeah. I Will Always Love You. Yeah. Dr. Alban. Ne? Und was meint ihr denn, wer auf Platz 1 war so in den Charts? 1903?
DJ Popo.
Nein.
Nee, warte mal. Nee, der war später, 91, ne?
93.
Boah, aber muss auch Eurodance gewesen sein, auf jeden Fall.
Ah, da ja, kam Schweden.
Ace of Base?
Yes.
Yeah.
All That She Wants, ja, war ganz krass, lange in den Charts. Aber wie gesagt, wir hatten halt eben noch so Knaller wie DJ Bobo und
war doch schon nicht. DJ Bobo da?
Ja, ja.
Song? Okay.
Somebody Dance With Me.
Oh,
und hier Meatloaf, I Do Anything For Love, But I Won't Do That. Und Soul Asylum war auch noch da unterwegs.
And
und
I Don't Do That.
I Don't Do That.
Don't Do That. Ne? Und Ugly Kid Joe mit Cats in the Cradle.
Oh, ja. Boah,
oh ja, ja, stimmt, der war auch großartig. Aber auch so Klassiker wie Bon Jovi, Bed of Roses waren in den Charts, in den Top 100. Und oh, ich weiß nicht, wann
bon
alles.
Bon Jovi hat auch gute Sachen gemacht.
Ja.
Immer ein bisschen schnulzig, aber trotzdem geil.
Ja, ja.
Ist schon, ja, ist schon ein cooler Typ.
Weil, ja, ist ein guter, ist ein guter, ja, ja.
Hat er nicht mal irgendwann in einem Interview gesagt, So als er auf die Mucke angesprochen wurde und er meinte,
dass er auch die harte Mucke machen könnte für
aber so ist doch viel geiler, weil dann stehen in den ersten Reihen Frauen, die ihm die Titten zeigen, anstatt moschige irgendwie, also ich weiß nicht, ob er so genau so gesagt hat, aber der hat das schon sehr deutlich gemacht, was er da meinte.
Ja, ja, ich habe das auch mal gelesen, ja.
Also, wir hätten die Chance gehabt, eine harte Band zu sein, die alle Männer geil finden, aber wir haben uns für die BHs auf der Bühne entschieden.
Ja, irgendwie so, ne? Interessanterweise, aber der Typ ist doch mit seiner Highschool-Freundin noch verheiratet, noch schon seit, ich weiß nicht. Naja, gut, komm. Rockstar-Leben hin oder her. So, jetzt kommen wir zu meinen drei Platten.
Ja, endlich, komm.
Wolltest du wieder Fanfare einblenden?
Ach nein, so.
One of the favorite album of 1993.
Ladies and Gentlemen.
And now we got here
Paradise Lost Icon. Und jetzt seid ihr dran. Mit euren Schmu.
Soll ich dazu sagen? Beste Album.
Solide Platte, ne?
Solide Platte. Solide Platte. Nein, aber nimm mal nur mal den Sound von Paradise Lost. Auf dem Album, ne, unabhängig von dem Material, aber alleine das Klangbild der Scheibe, die war damals die absolute Messe mit für mich. Also gerade was.
Die hatten so ein krasses Spektrum, ne?
Moderne Metal-Produktion, das Ding war glasklar. Die sind gerade aus dieser, ich nenne es jetzt mal, Shades of Guard-Phase raus. Nick Holmes hört auf zu bürken, fängt an zu singen. What? Material unfassbar gut. Die Produktion mega geil für den damaligen Zeitpunkt. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe die Platte auf Kassette gehabt, habe mir die reingefahren über Kopfhörer und war einfach nur komplett weggeblasen.
Und hast das Gefühl, du stehst im Proberaum, ne? So nach dem Motto, ne?
Das Ding ist einfach nur geil. Ich glaube, da war auch das letzte Album mit den ursprünglichen Drummer. Ich meine, auf der Draconian Times, danach hatten sie irgendwie einen anderen. Und da war immer so der Knackpunkt, der den auch immer so ein bisschen, negativ angekreidet wurde. So dieses, das Drumming wäre nicht so wirklich gut. Mhm. Wobei ich das tatsächlich auch nicht nachvollziehen kann, weil ich finde, das ist halt solide.
Ja. Also, großartige Platte. Tatsächlich war Paradise Lost so eine Band, die habe ich beim Pritze gehört. Der Pritze hat die ganzen Paradise Lost Sachen gehabt. Und ich habe tatsächlich viel so Death Metal Kram und so halt mir dann, also das wenige Geld, was man dann halt hatte und hat sich dann halt immer Kassetten aufgenommen, so wie man das halt früher gemacht hat. Ne? Und Paradise Lost war tatsächlich was ich beim Jens gehört habe. Der hat halt die Platten gehabt und dann haben wir bei ihm halt Paradise Lost gehört. Und großartig, als die Platte rauskam. Ich glaube, ich bin mit der Draconian Times eingestiegen und habe dann zurückgehört. Ich glaube, die habe ich nicht 93 gehört, sondern ich habe erst mit der, wann kam die Draconian Times, kam die 94 oder 95?
Ich glaube 95, ne?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber
ich glaube,
mit der Platte habe ich dann rückwirkend alles bis zu der Lost Paradise halt dann von Paradise Lost gehört und fand das alles so geil, weil das so, auch die Platte ist unfassbar geil.
Ich habe auch da ja auch rückwärts gehört und was ich bei denen immer so krass fand, dass diese Entwicklung von Platte zu Platte schlüssig waren.
Ja, absolut. Absolut. Da war auch die Scheibe, wo ich ja sagen muss, ich bin ja so ein Typ, ich liebe halt das erste Album total, aber ich bin eher mit der Shades of God irgendwie aufgewachsen. So, Esser Die, da war hier damals Headbangers Ball.
Absolut, das war die Single halt, ne?
Großartig. Ja. Und dann kam dieses Album und auf einmal grunzt der Typ nicht mehr. Mhm. Aber da war das erste Mal, dass ich gesagt habe, ach, weißt du was, da nehme ich dem gar nicht übel, das ist geil.
Ja.
Wo ich normalerweise zu dem Zeitpunkt...
Weil das halt auch einfach so gut gepasst hat.
Ja, denen, aber zu dem Zeitpunkt, ich war eher halt so der Typ,
total
der, wie gesagt...
Anti, ne?
Genau, ja. Sepultura, Chaos Eddie, nee, ich weiß nicht, ob ich den gut finde, ne? Oder halt andere Bands, ne? Ist nicht true. Aber bei der Scheibe war sofort bei mir, die hat direkt gezündet.
Ja.
Direkt. Und da ist für mich, also... Ja, da sind Songs drauf, die sind super stark und da sind Songs drauf, die sind stark, aber da sind keine Nummern drauf, wo ich dann sagen würde, die sind totale Filler.
Da ist kein Füllmaterial drauf,
aber da sind so zwei, drei Sachen, die ein bisschen gegen den Rest
schwächer
wirken.
Genau.
Aber in sich ist halt einfach ein unfassbar gutes, also mit der Draconian Times für mich das Beste, was Paradise Lost gemacht hat. Also die haben auch immer noch andere gute Sachen gemacht, auch später immer noch wirklich gute Sachen, auch die letzten Sachen, immer super Material mit bei, da dann aber zwischendurch auch wirklich Lückenfüller mit drin, finde ich. Aber die Platte ist unfassbar gut und ich finde auch heute noch, dass die allen Ansprüchen an auch moderne Produktion Genüge tut. So, ja, die ist so gut produziert damals, dass du heute, du könntest so eine Platte heute rausbringen und hättest nicht das Gefühl, die wäre irgendwie schlecht produziert.
Habt ihr
so.
Die, die haben die ja nochmal neu aufgenommen vor, vor 2 Jahren oder was?
Und die habe ich gar nicht gehört.
Habt ihr die nicht gehört?
Nee.
Doch, aber ich finde die alte besser.
Genau.
Viel, viel besser.
Ich kann auch nicht mal sagen, warum, aber die neue, die klingt irgendwie so...
Ich finde, der fehlt irgendwie so ein bisschen diese Tiefe, die die Platte hat.
Ja, die Räumlichkeit.
Ja, so...
Die klingt so sehr platt.
Ich kann es dir nicht genau sagen. War das
nicht eine Sache, wo wir uns letztes Mal noch mal über die Aufnahme- oder Produzentenqualitäten von Macintosh unterhalten haben.
Ja,
dass er das ganz gut drauf hat, aber irgendwie diese Räumlichkeit nicht hinkriegt. Dass du das Gefühl hast, du stehst halt vor so einer Instrumentenwand.
Vor so einer Wand.
Genau.
Deswegen, und gerade die Scheibe, die Icon, die ist halt so unglaublich räumlich. Auch der Gesang und alles. Also du hast das Gefühl, es ist alles sehr gut platziert im Mix.
Ja, und du hast halt wirklich, das ist eine Platte, die kann man extrem gut mit Kopf hören.
Ja, glaube ich.
Genau.
Das ist eine Platte, also, auch auf über Anlage und so, alles cool. Aber ich finde, das ist eine Platte, wenn du die über Kopfhörer hörst,
dann bist du weg. Ne?
Hast du das Gefühl, du stehst in der Mitte zwischen den Musikern. Das ist ganz krass bei der Platte, finde ich.
Ja.
Das ist so eine Platte, da hast du wirklich das Gefühl...
In Stereo und 3D-Gefühl, ne?
Du gehörst da irgendwie mit dazwischen. Ja. Und bei anderen hast du... So das, was du eben meintest, ne? Du hast halt bei vielen so dieses Drücken von vorne... Aber da hast du halt das Gefühl, dass alles so um dich rum stattfindet. Mhm. Und für mich mit der Draconian Times so das, was Paradise Lost eigentlich ausmacht.
Ja, da haben die so dieses Atmosphärische, was die ja vorher hatten schon, aber was immer so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal...
Die waren vorher deutlich metallischer, deutlich
härter. Ja, aber
die
hatten auch immer diese Leads, und die also diese Lead-Gitarren, aber die waren immer disharmonischer.
Und die waren auch immer eher so ein bisschen unterschwellig mit dazugegeben. Aber da war Hauptbestandteil waren halt die harten Riffs, die unterstützt wurden von Melodien. Und hier hattest du das erste Mal, dass die Melodien so wirklich nach vorne gesetzt wurden.
Ja, aber die waren aber auch von der Tonalität her anders. Da war nicht mehr so...
Die waren freundlicher.
Genau.
Die waren freundlicher, ja. Definitiv.
Absolut, I like it.
Genau.
Man darf auch immer nett sein.
Genauso wie halt auch der. Ja, und trotzdem haben die immer noch sowas Disharmonisches drin. Also das ist jetzt nicht irgendwie kirmesfreundlich, so das ist halt.
Kirmesfreundlich. Autoscooterfreundlich.
Autoscooterfreundlich.
Nils fährt gerade Autoscooter.
Und ich setze mir mal eine Etage tiefer.
Ja, mach da mal. Nee, also großartiges Album. Wie gesagt, für mich noch immer eins meiner Favorite-Alben, was immer wieder
auf und
runter läuft. Tatsächlich. Also kommen wir auch nicht drum herum und ist absolut.
Paradise Lost ist sowieso eine Band, die ich immer regelmäßig höre. Die sind immer wieder in der Playlist.
Absolut. So, Nummer 2.
Oh, was?
Carcass, Hard Work. Ja, ich weiß. Auch eine Band, nein, aber die Vorgängeralben, die waren viel besser, bla bla bla, ist mir egal.
Nein, für mich ist das beste Material.
Du, ich höre ganz, ganz viel, so, nee, aber vorher waren die grindiger, ja, die waren grindiger, aber...
Das ist der Peak, die Hardwork ist der Peak.
So, und die Hardwork, damals produziert von Colin Richardson, und das ist genau das, was ich meine, dieser unfassbar fette Gitarrensound. Der ist bis heute, ist das die absolute Messe. Die absolute Messe. PV 5150, glaube ich. Ich bin mir nicht so ganz hundertprozentig sicher. Ich weiß nicht, was die da, Tube Screamer, so klassisch dann da reingeknallt, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die Gitarren verzehnfacht haben oder was. Das Ding ist so unglaublich präzise gespielt. So fett, so geil. Das ist einfach, wie gesagt, für mich ist die Scheibe, wenn ich die heute auch noch anschmeiße, die ist in keinster Weise schlecht gealtert.
Nein, die ist unfassbar gut. Also für mich ist das die beste Kaka-Scheibe.
Ja, für mich auch.
Also, können alle sagen, dass sie eine andere Platte besser finden oder dass sie vorher die Grindiger...
Ja, da waren sie
auf
einmal so kommerzig, ne?
Ja. Verstehe ich auch, was sie meinen.
Ja, da lief dann hier auf Viva Metalla, weißt du?
Ich verstehe, was die meinen.
Markus Kafka.
Weil, aber du hast ja in der Phase einige Bands gehabt, die Ende der 80er oder Anfang der 90er halt angefangen haben und dann... sag mal, so wie das schwarze Album von Metallica, so wie, ne, die Chaos AD bei Sepultura und so, wo du dann das Gefühl hattest, oh, das wird alles kommerziger. Aber es waren halt auch einfach genau in der Phase dann MTV, die dann mit Axt und mit anderen Sachen auf einmal dann auch diese Nische irgendwo mitbedient haben. Und natürlich war das halt für solche Bands dann auch cool, auch mal größere Sachen zu spielen und auch da irgendwo Geld mitverdienen zu können. Aber nochmal, Carcass, also für mich ist Carcass immer die Hardwork. So, das ist für mich die Carcass-Scheibe. Und wenn ich Carcass höre, dann höre ich die Platte. Ich höre auch die anderen Sachen, aber das ist für mich Carcass.
Ja, da sind die aber auch technisch auf einem ganz anderen Level. Ganz anderen Level. Also wenn du dir die alten Platten davor anhörst, die waren alle geil. Ich mag die auch. Ich kriege
einen Schlaganfall, wenn ich das nachspielen wollen würde. Das geht nicht.
Das ist schon wirklich geil.
Das ist unglaublich geil. Und wie präzise, in welcher Geschwindigkeit. Ja, ja. Und auch live, teilweise dann noch schneller live, wo du dir so denkst, wie zum Teufel.
Aber trotzdem sauber.
Ja, die haben immer eine rotzige Kante dabei gehabt, ja, auch live. Stimmt. Die haben immer so ein bisschen dieses grindige, rotzige drin behalten. Die waren nicht diese gerade gebügelten Death-Metal-Bands, die halt mit den perfekten technischen Skills daherkamen. Die haben immer die Punk-Rotz-Attitüde drin behalten. Immer, wenn die live
ja,
waren,
ja, live
die,
auf
waren
jeden Fall, ja.
Die waren immer rotzig live. Was den Gesang anging, was das Schlagzeug anging, was die Gitarren anging. Aber alles total klar, du hast alles hören können. Aber in diesem leicht rotzigen Style, den sie hatten. Und dafür war die Platte eigentlich überproduziert für das, was sie gemacht haben. Aber,
ja.
Ne, aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, aber wenn
die herkam. Aber das war genau richtig für die Platte.
Ja, auf einmal machen die auch so diese krassen Leads, also die Lead-Gitarren, die da drauf sind. Ne? Also, war, also bei der Scheibe passt alles. Also für mich passt da alles, der Sound, das Material, der komplette
Nochmal,
Klangbild.
Für mich ist das Carcass. Und nichts anderes.
Wie hat die Platte denn bei dir stattgefunden? Jetzt wahrscheinlich gar nicht, ne?
Gar nicht.
Doch, tatsächlich. Habe ich sehr gemocht. Oh. Also ich habe die tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass ich die sogar über MTV mit dem No Love Lost Video halt kennengelernt habe. Und habe dann festgestellt, dass ich von einem Kumpel schon eine Kassette hatte, wo die Necroticism drauf war. Und ich das aber erstmal gar nicht im Kopf so zusammengepackt hatte. Und also ich erinnere mich, dass sie damals so mit 14, 15, boah, da lief die, ich habe die auch auf Kassette gehabt. Ich glaube genau, die war auf der B-Seite, dann auf der A-Seite hatte ich das Album davor. Und das Ding ist dann halt immer gelaufen. Die habe ich echt viel gehört. Aber No Love Lost ist auch so ein geiler Song. Das ist ein perfekter Popsong.
Muss
man einfach mal so sagen.
Ja, und die haben die Songstrukturen auf dem Album aber auch so schön klar gehalten.
Ja, ja, total, total.
Ja,
Das war...
So verfrickelt, wie die ist, so gerade ist
genau,
die, ne?
Genau, genau, richtig.
Genau.
Ja, das ist...
Also die frisst sich echt so ins Hirn rein.
Ja, ja, total.
Und da sind halt auch Melodien drin, die kriegst du auch nicht mehr raus.
Nee,
und
die sind aber total unique auch.
Total, total.
Und der Sound ist halt auch... Sobald der erste Ton kommt,
weißt du, was es ist?
Weißt du, was es
ja,
ist?
Genau. Ja,
so, die hat ihren ganz eigenen Sound, ihr ganz eigenes Klangbild.
Ja. Boah, und wie viele Bands versucht haben, diesen Sound nachzumachen, gerade diesen Gitarrensound? Das war wirklich, also das. Ist
und keiner hat es geschafft.
Nee.
Oder? Also ich wüsste nicht, dass man so den Sound. Der ist schon sehr, sehr unique. Also die Platte ist auch sehr unique, finde ich.
Ja, absolut.
Aber deswegen, geiles Material, geile Platte.
Ja. Deswegen. Ich hab die auf dem Weg hier nochmal gehört und ich
muss so laut hören. Und ich hätte die auch sofort mit reingenommen. Ne? Das war ja auch eine von den beiden, wie halt auch die Icon, wo ich gesagt habe, die musst du nehmen.
Genau, ja.
Ja, und dann, was hast du dir noch geschnappt?
Als allerletztes, ich hatte überlegt, Morbid Angel, aber haben wir ja drüber geredet.
Ja, richtig, mehr als genug, ja.
Und dann habe ich gedacht, komm, Anthrax, Sound of White Noise.
Für mich ist Anthrax tatsächlich eine Band, die wenig stattgefunden hat.
Mhm.
ich habe immer mal wieder reingehört und man kennt Anthrax natürlich auch und ich kenne auch die Platte und ich habe auch die Platte gehört, aber nicht viel, weil ich auch Anthrax einfach nicht viel gehört habe.
Okay.
Weil Anthrax für mich immer so von den amerikanischen Big Four halt so die am wenigsten gehörte Band war. Und für mich irgendwie Anthrax, ja, nur mit einzelnen Songs, aber die hatten halt auch immer so eine, wir sind so lustig Attitude mit.
Ja, so eine Florida-Attitude, ne?
Obwohl die aus New York kommen.
Genau, richtig. Und, aber die total Florida-Skatepark-Attitude irgendwie.
Und kurze Hose. Und wir wollen so lustig sein und wir machen lustige Musik.
Die hatten
und
so ein Suicidal Tendencies-mäßiges Ding irgendwie so, weißt
aber
du?
Ohne so, ja. Ohne, so, aber so ohne das, aber so ohne das zu schaffen, war Suicidal.
Ja. Anders, ne? Das war eine komplett andere Baustelle.
Genau, aber so Suicidal.
Aber ich habe so ein Bild in dem Kopf gehabt.
Ja, aber Suicidal habe ich halt total gerne gehört. Ne, und Anthrax halt nicht wirklich.
Okay, boah, Anthrax hat bei mir immer stattgefunden und dann kam dieses Album, wo ich am Anfang nur gedacht habe, ja okay, ich habe irgendwie zu dem damaligen Zeitpunkt so wie ich glaube wie 99% aller anderen Metaller hier Rockhard und Metalhammer gesammelt. Man hat das ja mitgekriegt, Oma Belladonna war dann weg.
Ja.
Und dann hieß es, John Bush kommt. Da habe ich gedacht, oh. Boah, der kann aber richtig gut singen, ey. Das könnte geil werden. Ne? Und ich als
dann kam die Platte.
Genau, ich fand das Vorgängeralbum, wie hieß er nochmal hier, Precious in Time, fand ich schon so,
Persistence of Time.
Ja, Persistence in Time oder Off Time, ja genau. Time, ja. Richtig, fand ich schon so ein bisschen, haben die den Dampf an einigen Stellen wirklich rausgenommen. State of Euphoria, das Album davor, fand ich noch richtig, richtig gut. Und die Alben davor müssen wir uns nicht unterhalten. Das waren absolut großartige Sachen. Und da habe ich eigentlich eher gehofft, dass die mit John Bush jetzt so ein bisschen einen Weg gehen, der so, ich sag mal, das Flair der ersten Alben wieder mit aufnimmt und vielleicht so ein bisschen was Neues mit reinbringt. Dann kam dieses Ding und die erste Single-Auskopplung war Only. Mhm. Ich habe das Video damals gesehen und habe gedacht, hä?
Welche Band ist das?
Ja, verstehe ich nicht. Mhm. Verstehe ich nicht. Wirklich nicht. Jetzt so im Nachgang ist das für mich der beste Song auf dem Album. Das Album an sich, ich komme damit bis heute nicht gut klar. Ich habe es mehrfach versucht, mir schön zu hören. Also es gibt ja Alben, die hörst du dir schön, die hörst du dir irgendwie gut oder wie auch immer. Aber mit dem Ding, sorry. Also bis heute nicht. Ich finde, das ist ein sehr solides Werk, aber du merkst auch, dass sie irgendwie versuchen, so wie Stefan auch gerade oder vorhin auch mal gesagt hat, sich so an den Zahn der Zeit irgendwie anzubiedern, so ein bisschen. So ihr eigenes Ding denn dann zu machen, aber boah, ich finde, das ist, ja, ich glaube, es gibt viele Leute, die dieses Album gut finden, aber für mich ist es tatsächlich für Anthrax zu schwach und für John Bush irgendwie leider auch nicht. Also, obwohl seine Gesangsleistung auf dem Album großartig ist.
Ich finde da so einzelne Sachen, fand ich auf der Platte gut. Aber, also, nochmal, die hat für mich nicht so stattgefunden. Ich kenne ein paar einzelne Anthrax-Sachen, die ich gerne mag. Gibt auch so das ein oder andere Album von Anthrax, wo ich so denke, boah, da haben sie wirklich auch, will ich sagen, Meilenstein mitgesetzt, aber da haben die schon wirklich.
Doch.
Da haben die schon.
Doch.
Ja.
Die Meilensteine gesetzt.
Da haben die schon wirklich. So, für die Zeit dann auch ein Statement gesetzt, definitiv. Aber war nie eine Band, die für mich wirklich intensiv stattgefunden hat. Immer wieder und war auch immer präsent.
Ja, die waren ja auch immer Exoten. Ne,
weil die immer da waren und auch immer geliefert haben und auch immer gute Sachen geliefert haben. Aber war halt keine Band, mit der ich so richtig, richtig eine enge Bindung eingegangen bin. So, die waren immer da und auch immer gehört, aber da haben andere Bands deutlich mehr stattgefunden als Anthrax. Deswegen, die Platte habe ich auch nicht so richtig gehört, muss ich sagen. Also da habe ich jetzt vielleicht 1, 2, 3, 5 Mal gehört in meinem Leben vorher. Ne? Ja. Also die habe ich nicht so oft gehört. Deswegen war das so fast wie nochmal neu hören, so als ob ich, ne, so die ja, war jetzt ja, nicht ja. So, da war jetzt nicht so,
dass ich habe die auch über Jahre
der
nicht
Song
mehr
und
gehört,
der Song ja. Und der Song, ne, so bei anderen Platten habe ich dann ja, kann ich mich genau dran erinnern, aber bei der Platte war das so. Ich weiß, ich habe die gehört, aber ich konnte mich nicht mehr, also die, da hat sich jetzt nicht irgendwas festgebrannt bei mir im Kopf, dass ich so sage, boah, genau der Song,
ja.
Also, den habe ich hoch und runter gehört. Das war der Song auf der Platte für mich.
Der einzige Song, wie gesagt, für mich, der da wirklich raussticht oder markant ist, ist Only.
Ja,
den mag ich halt.
Ist ja auch ein guter Song.
Genau,
ja,
ist ein guter Song, aber das war eine Platte. Wie gesagt, ich habe die jetzt auch Jahre nicht mehr gehört, habe die reingeschmissen und habe gemerkt, so boah, die ist für mich persönlich ganz schlecht gealtert. Ganz schlecht. Also da ist nichts, wo ich dann sagen würde, so, da würdest du heute noch irgendwie einen Blumentopf mit gewinnen.
Wahrscheinlich eher nicht.
Nee, glaube ich nicht.
Sollen wir so zum Ende hin denn von
Darf
jeder...
Darf ich noch was dazu sagen?
Nein, ja, bitte. Auf gar keinen Fall. Bitte. Hattest du gar nichts gesagt?
Nein, ich hatte gar nichts gesagt.
Nee. Ich hätte schwören können, du
hast doch gesagt. Sowieso scheiße.
Ja, finde ich scheiße. So,
fertig, dann machen wir ihn.
Also tatsächlich, Album null bei mir stattgefunden. N-Tracks auch generell nicht so viel. Ich mag allerdings wirklich sehr, sehr die We've Come For You All.
Mit
John Bush.
Ja, da war ja auch hier Safe Home und so.
Genau,
drauf, mit Keanu Reeves.
Keanu Reeves
Video.
Ja, genau. Und ich liebe tatsächlich halt auch die Stimme von John Bush. Ich mag, ich bin aber auch kein Classic Heavy Metal Hörer, mag aber tatsächlich die ganzen Amorous Saints Sachen sehr gerne.
Ja, und Hammerfall.
Was ja nichts mit John Bush zu tun hat.
Nee, aber Classic Heavy Metal.
Ja. Finde jetzt auch die erste Vorab-Single von der neuen Amorous Saints, die jetzt dieses Jahr kommt, auch sehr, sehr cool.
Sehr gut.
Ja, sehr cool. Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, das war damals auch ein schwieriger Start. Du hast einen neuen Sänger. Du fängst halt in der Zeit an, wo ich gerade im großen Metal, also wo es um Stückzahlen geht und so weiter, also sehr viel passiert ist, wie wir gerade auch schon gesagt haben.
Ja.
Und das ist natürlich auch echt unbekanntes Terrain, wo du dich dann reinbegibst mit anderem Songwriting und so weiter. Und ich kann das vollkommen verstehen, dass du dann sagst so, what the fuck, was ist denn das, ne?
Ah, da war so...
Ist halt alles fremd auf einmal. Ist halt alles fremd auf einmal,
genau,
ne?
Alles fremd. Ja, richtig, genau, alles fremd.
Ja.
Neuer Sänger, anderer Sound.
So, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Jetzt kannst du gerne wieder was sagen, Stefan.
Nee, ich, alles gut. Ich wollte bloß fragen, sollen wir von jeder Platte einen Song in die Playlist?
Nein,
das ist zu viel.
Lass uns wirklich einen Song nehmen, also jeder nimmt einen Song von seinen...
Von seinen drei Platten und dann da drei.
Also ich würde tatsächlich Rape Me nehmen von New Morning.
Hast du ja schon zu Beginn auch gesagt, ja. Ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil Emma's My Space gibt's nicht, wirklich. Ja.
Nee, nicht auf Spotify, ne?
Nee, zumindest Spotify. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Und ja, hab so ein bisschen... ich glaube, ich würde echt von Morgoth einfach den Song Odium draufpacken, weil er halt so wirklich anders ist.
Ja, dann würde ich von Carcass den Song Death Certificate nehmen. Letzter Track auf dem Album und eins meiner absoluten Lieblingsstücke.
Ja. Also auf Apple Music ist tatsächlich nur eine Live-Version von Hammersmith.
Nee, lass mal den Wechsel.
Oder dieses unglaublich schlimme Cover von The Artless Murder.
Dann nimm lieber die Live-Version.
Gibt ja auch eine Cover-Version von Will Ramos und Nick Noctura.
Ist das nicht so ein YouTuber? Ach, was weiß ich, keine Ahnung.
Das ist der Sänger von hier Dingsbums.
Also Will Ramos ist von Lorna Shore. Ja.
Genau.
Ja. Der Nick. Habe ich noch nie reingehört, keine Ahnung. Aber
der Nickery.
Von Tired des Mörder ist auf jeden Fall richtig beschissen, der Song.
Boah.
Also das geht gar nicht.
Verboten.
Absolut, ja. Nee, aber also ich würde einfach Odium draufpacken. Okay. Das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen mal was anderes.
Alrighty, machen wir das so.
Gut, ja, dann haben wir das Jahr 93 erfolgreich abgeschlossen, würde ich sagen.
Yes.
Ja,
dann fragen wir natürlich jetzt erstmal nochmal so in die Community, was waren denn eure drei Alben aus dem Jahr?
Ja, und ich mache nochmal ein Foto von meiner Box und dann kannst du die
geklöppelte.
Damit ihr die mal seht. Genau, da brauchen wir ja auch noch Feedback.
Geht der Stefan erstmal in den Keller mit ein Stück Blech und baut sich eine.
Ich klöppe mir gleich da eine zusammen.
Genau. Das ist doch ein V, das ist doch kein S.
Was ist das denn?
Das ist schon so aufgeschrieben, aber das geht nicht.
Also, in dem Sinne,
ja.
Bis demnächst.
Tschüss.
Tschö.
Ciao.